was wirklich auch dem Knochenaufbau nicht gut tut, neben Diäten und dünn sein und möglichst leicht sein. Also Knochen wiegen auch was, ja. Das heißt, es ist nicht nur das Gewicht auf der Waage, sondern woraus besteht denn das Gewicht aus der Waage? Und wenn es aus Knochen besteht, ist das was Gesundes, ne? Wenn es aus Muskeln besteht, ist das was Gesundes. Das wiegt mehr als Fett, ja, und Wasser. Und dann kommt Rauchen dazu, ist nicht gut. Dann kommen Medikamente dazu, meinetwegen Cortison, aber auch Säureblocker, meinetwegen dann die Pille, ne? Also mit der Pille hat ja die Frau gar nicht diese wunderbaren Eisprung-Östrogenwerte. Sie hat ja die ganzen Jahrzehnte, wo diese ganzen Frauen Jahrzehnte die Pille nehmen, ist auf jeden Fall der Knochenaufbau nicht so wie ohne Pille, ne?
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt es jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Viele Frauen verbinden Gesundheit vor allem mit dem, was man sieht oder spürt. Energie, Gewicht, vielleicht auch noch Blutwerte. Aber was, wenn die wirklich entscheidenden Prozesse viel tiefer liegen? In dieser Episode geht es um genau diese Ebene, um Stoffwechsel, Hormone und die Frage, wie unser Körper eigentlich langfristig gesund bleibt, besonders im Hinblick auf das Älterwerden von Frauen. Ich habe Dr. Helena Orfanos-Böckel zu Gast und wir sprechen darüber, was gesund altern für uns Frauen wirklich bedeutet. Wir sprechen darüber, warum manche Frauen Veränderungen wie die Wechseljahre deutlich besser bewältigen als andere, welche Rolle Nährstoffe, Stress, Lebensstil dabei spielen und warum Prävention oft viel, viel früher beginnt, als wir denken. Außerdem schauen wir uns ein Thema an, das lange kontrovers diskutiert wurde, heute aber differenzierter betrachtet wird, die Hormonersatztherapie in den Wechseljahren. Zwischen natürlichem Prozess, medizinischer Unterstützung und individueller Entscheidung. Eine Episode für alle Frauen, die Gesundheit nicht nur kurzfristig denken wollen, sondern wirklich verstehen möchten, was im Körper passiert. Denn Prävention beginnt nicht erst im Alter, sondern viel früher. Und Wissen über den eigenen Körper ist einer der stärksten Hebel für langfristige Gesundheit. Bevor es losgeht, noch eine wichtige Ankündigung. Ab der nächsten Episode startet hier eine Themenstaffel. Im Rahmen eines neuen Projektes, über das ich euch in der nächsten Episode erzählen werde, beleuchten wir ein bestimmtes Thema aus verschiedenen Blickwinkeln gemeinsam mit unterschiedlichen Expertinnen und Gästinnen, die ihr Wissen und ihre Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis einbringen. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf diese Themenstaffel hier im Podcast, aber wie gesagt, mehr dazu dann nächste Woche und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo liebe Helena, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und bei mir zu Gast bist. Stell dich sehr, sehr gerne zu Beginn erst einmal vor, wer du bist und was du machst.
Ja, also Laura, vielen Dank für die Einladung hier in deinen Podcast. Ich bin Ärztin hier in Berlin niedergelassen. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin und bin auch Nephrologin, also Schwerpunkt Nephrologie. Das war das, was ich in der Uniklinik mir an Ausbildungen erarbeitet habe. Das ist aber jetzt auch schon über 20 Jahre her und seit 2002 habe ich mich niedergelassen. Erst hatte ich eine hausärztlich-internistische Kassenpraxis, die ich aber recht früh nach 2 Jahren, dann 2004 auch umbenannt habe in Praxis für ganzheitliche innere Medizin, Stoffwechsel und Präventivmedizin, obwohl ich da noch was ganz anderes gemacht habe als das, was ich vielleicht heute mache. Aber ich würde schon sagen, dass ich das, was ich damals die Praxis genannt habe, dass ich das jetzt heute mache. Und ich habe dann 2018 habe ich die Kassenzulassung zurückgegeben, habe dann seitdem nur noch eine Privatpraxis, einfach aus dem Bedürfnis heraus, das zu machen, was ich mir erarbeitet, angeeignet, erfahren habe, und das in der Umsetzung war im Kassensystem, so wie ich das mir vorstelle, immer schwerer und dann irgendwann auch nicht mehr möglich. Und dann habe ich angefangen, eine Webseite zu machen, habe gemerkt, dass ich auf der Webseite gerne Blogs schreibe, dass ich schreiben kann. Und irgendwie sind jetzt ist 2026, jetzt habe ich 3 Bücher geschrieben über Nährstofftherapie, Nährstoff- und Hormontherapie, Prävention, meinetwegen auch funktionelle präventive Labordiagnostik. Die sind alle sehr gut angekommen und Bestseller geworden und über die werde ich dann auch unter anderem von dir gefunden, weil ich natürlich dann auch in anderen Podcasts dann auch Rede und Antwort stehen durfte, und so hat sich das entwickelt. Also ich glaube, ich würde sagen, ich bin von einer Spezialistin für das Ende des Lebens, weil damals, als ich in der Nephro gearbeitet habe, gab es auch noch keine Geriatrie, ne? Also die Medizin der alten Menschen, und wir hatten sehr viel alte Menschen dann eben auch in unserer Abteilung, weil die dann auch noch nierenkrank wurden, habe ich mich durchgewurstelt, meinetwegen auch durch meine eigenen Wechseljahre hin zu den Frauen, ja, vielleicht dein Alter, vielleicht auch ein bisschen älter, um irgendwie denen zu helfen, meinetwegen das, was ich früher behandeln durfte, in dieser Ausgeprägtheit nicht so zu erleben zu Lebzeiten. Also die Idee ist, sehr viele internistische chronische Erkrankungen, die haben was mit Stoffwechselveränderungen zu tun, die sich eben auch im Rahmen der Alterung in uns etablieren, ohne dass wir das jetzt mit einem schlimmen Symptom merken. Und wir merken dann erst nach vielen, vielen Jahren und teilweise auch nach ein paar Jahrzehnten an irgendeinem schlimmen Ereignis, dass dann in diesen letzten 30 Jahren irgendwas in uns sich verändert hat und kaputt gegangen ist. Also die Idee ist, präventiv, internistisch Menschen zu schützen, das, was normal im Alter so passiert und jetzt eben mit Hightech-Medizin auch sehr gut repariert werden kann, aber nicht geheilt werden kann, was wahnsinnig viel kostet, was auch aus meiner Sicht sehr viel Leid mit sich bringt für die Betroffenen, aber auch die Familien, auch für die Gesellschaft sehr viel Aufwand. Ja, und so hat sich das entwickelt. Also ich bin vielleicht so in meinem Expertentum, ich bin so eine Blutleserin. Ich kann also aus sehr vielen Blutwerten sehr viele Zusammenhänge rauslesen und dann die Zukunft berechnen und irgendwie überlegen, wie man mit Sachen, die man schlucken oder cremen muss. Also die Internisten geben halt gerne was, einen Stoff, ne? Also ich bin jetzt nicht so wie du in der Ernährungsmedizin zu Hause oder auch jetzt nicht so im Sport zu Hause. Und tatsächlich die zu mir kommen, die machen das alles größtenteils schon wunderbar. Mhm. Und es fehlt eben innen drin, vielleicht in unserem Inneren, so ein Puzzle, der dann das gesunde Verhalten auch wirklich übersetzt, sodass dann eben auch Krankheit und Folge nicht so, wie es jetzt normal ist, entsteht. Also vielleicht mal ein bisschen dieser Kreis.
Mhm. Und dieses Puzzleteil, von dem du ja auch in deinen Büchern schreibst, da schreibst du ja viel von dem Stoffwechsel und eben auch diesem Zusammenspiel von Nährstoffen und Hormonen. Kannst du uns das vielleicht greifbar erklären und auch wie du selber darauf eigentlich gekommen bist?
Also ich nutze ja den Begriff IBSE, ne, individuelle biochemische Stoffwechselempfindlichkeit, um diesem Ort, Blut, Stoffwechsel, vielleicht so für den Arzt, die Ärztin irgendwie so einen Namen zu geben, damit der die dann weiß, woran sie denn arbeitet. Ne, jeder Arzt ist ja meistens dann doch ein Spezialist für irgendein Stückchen Körper. Und das Blut hat jetzt nicht so einen Facharzt, vielleicht den Hämatologen, aber der kümmert sich dann eben um die Krebse und die hämatologischen Krebserkrankungen, und das mache ich nicht, sondern ich suche halt im Blut die Gesundheit. Und entstanden ist das vielleicht, ja, also erstens die Nephrologen, die haben es mit dem Blut, ne? Weil die Nieren ja auch dann dieses Blut waschen. Und in der Diagnostik ist der Blut für uns das, der Zugang zur Erkenntnis, wie es der Niere geht, wie sie arbeitet und was sie auch geärgert hat oder was sie ärgert und was auch für Funktionsausfälle durch Nierenfunktionsverlust stattfinden. Das kann man sehr schön alles im Blut lesen. Also der Kardiologe, der macht mehr technische Untersuchungen, der Gastroenterologe macht mehr endoskopische Untersuchungen und wir machen Blutdiagnostik und mal auch ein Sono oder auch mal ein bisschen Bildgebung oder sowas. Aber das, was Niere macht oder nicht macht, das liest man im Blut und da kann man auch lesen, ob jemand dialysiert werden muss, ob jemand Medikamente braucht und so. Also das habe ich eigentlich rückblickend schon in der Klinik gelernt. Und wir machen eben im Verhältnis zu vielen anderen Ärzten, machen wir sowieso ganz gerne viel Blutwerte. Und was wir auch in der Nephro machen, das war mir aber damals auch nicht bewusst, ich habe also sehr gerne Sprechstunde gemacht, sowohl die chronische Nierenambulanz wie vor allen Dingen auch die Transplantationsambulanz. Also da sieht man ambulante Patienten, die haben eine besondere schwere Krankheit, kommen in die Klinik, weil der Hausarzt dann eben auch nicht so genau weiter wusste. Und da ist es auch so, dass der Ausfall der Nierenfunktion dann eben auch als Konsequenz hat, dass man auch in der Schulmedizin, in einer konservativen, klassischen Universitätsmedizin Nährstoffe und Hormone gibt. Zum Beispiel die Patienten, die also fortgeschritten nierenkrank sind, die haben eine renale Anämie, also eine Blutarmut durch Nierenfunktionsstörung bedingt, weil das EPO, das ist ein Hormon, was die Nieren machen, ich kürze das mal ab, und das regt die rote Blutbildung an, das fällt weg und dann geht die Blutbildung runter und dann bekommen die eben einen niedrigen HB und man behandelt die mit EPO und Eisen, also mit einem Hormon und einem Nährstoff. Also ich habe in der Klinik schon Nährstoff- und Hormontherapie nach Labor gemacht. Man stellt dann nämlich ein den HB auf 11, 12. Also dein HB sollte so 13 sein, unser HB, der Mann kann auch 15 haben. Das heißt, man macht jetzt auch aus dem, was normal wäre, nämlich 5, wenn jemand schwer nierenkrank an Dialyse ist, also total blass, total schwach, macht man die 11, weil da man damit in den Studien die besten Erfahrungen gemacht hat, dass das Blut jetzt auch nicht so dick ist, lieber ein bisschen dünn, aber damit ist die Lebensqualität so, dass die Menschen meinetwegen auch, wenn sonst nichts ist, arbeiten könnten, ne? Auch die renale Osteopathie ist also etwas, was im Rahmen von Nierenkrankgehen auch Knochen kaputt, kümmern wir auch uns um Hormone, nämlich Parathormone, Vitamin D, aktives Vitamin D, Calcium. Also irgendwie so dieses Messen und dann rumpuzzeln und einstellen und machen mit Pharmaka, aber eben auch mit Nährstoffen und Hormonen, das habe ich da schon gemacht. Das habe ich dann nur nicht so genannt, ne? Das war dann halt eigentlich normale, klassische Nephrotherapie, ne? Und dann bin ich aus der Klinik raus und dachte, ist alles also total blöd, was ich da gelernt habe und es ist ja viel zu spät und jetzt muss ich richtig heilen und so. Und dann habe ich mich sehr viel, nicht mit Ernährung und Sport, sondern sehr viel mit Seele und Psyche und Geist und sowas beschäftigt. Und da musste ich dann aber in der Praxis feststellen, dass das zwar immer schöne Momente gab und bisschen habe ich auch geschafft, aber ich konnte nicht so wie früher in der Klinik wirklich so kontrolliert Verbesserung erwirken. Und währenddessen habe ich dann immer weiter auch Blut gemessen und geguckt, dass eben auch die Menschen auch internistisch gut versorgt waren. Und dann über diese Seele-Geist-Geschichte oder Kinesiologie und Psyche und so kamen immer gesündere Frauen zu mir, die eben so ganzheitlich sanft behandelt worden sind. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass obwohl die gesund waren, formal gesund waren und auch gut aussahen, dass trotzdem im Blut dann doch irgendwie so die Ordnung nicht gegeben war. Also, und dass es überhaupt im Blut eine Ordnung gibt, das sieht man nur, wenn man viel Blutwerte macht. Ne? Normalerweise, wenn du jetzt mit irgendeinem Auer zum Arzt gehst, dann macht der 3 Werte und schließt das, wofür er verantwortlich ist, aus. Und dann, wenn die Werte nicht schlimm sind, dann sagt er dir, ja, ist jetzt nicht so schlimm, ist okay. Und dann gibt es im System auch nicht weiter etwas, was zu tun ist oder was angeboten wird oder so. Meinetwegen, jetzt, du könntest jetzt Eisenmangel haben, ne? Und du musst aber schon eine richtig schwere Anämie haben, sonst gilt der Eisenmangel nicht, wenn das Ferritin niedrig ist und so weiter und so fort. Also Das heißt, dann ist mir erstmal aufgefallen, dass das, was ich nämlich dachte, dass ein Kranker auch doof, schlimm, krank aussehen muss, dass das gar nicht stimmt und dass das insbesondere vielleicht auch uns Frauen betrifft, ein bisschen weniger als die Männer. Also wenn die Männer sehr gut aussehen und nicht dick sind und meinetwegen ihre Haare auf dem Kopf haben und nicht rauchen und Sport machen, dann kann es sein, dass die vielleicht familiär bedingt Hypercholesterinämie, also Fettstoffwechselstörung haben. Aber ansonsten, die Leber ist gut, die Niere ist gut, der Knochen ist sowieso gut. Entzündungen haben die auch nicht so wie wir. Dann passt das drin und draußen ganz gut. Umgekehrt, wenn der Mann schrecklich aussieht, ist es innen drin auch schrecklich. Bei der Frau ist das nicht so. Und dann ist mir auch als Internistin erstmal aufgefallen, wie wichtig diese hormonellen Veränderungen, die im Rahmen der Menopause uns, jede von uns erwischt und wo jede von uns am Ende dann gar keine ovarielle Funktion mehr hat, ob sie das merkt oder nicht, was das für eine Relevanz hat für die späteren Verlauf, für den späteren Verlauf der inneren Medizin, ne? Also wie wichtig jetzt das Östrogen für den Knochen ist und dass das auch wichtig ist fürs Gehirn und auch wichtig ist für die Gefäße, das habe ich jetzt als Internistin zwar vielleicht in der Universität oder einer Facharztbildung, nee, in der Facharztbildung gar nicht, in der Uni wurde das angerissen, dass das das Thema ist, aber was das praktisch jetzt meinetwegen auch für mich als Körperfrau bedeutet, das war mir nicht bewusst. Das heißt, ich habe mir dann vor 10, 15 Jahren die Frauenhormone, die besetzt waren von den Gynäkologen, musste ich mir klauen. Wir Frauen brauchen auch ein bisschen Testo, das gehört den Urologen, da haben Frauen gar kein Recht drauf, das musste ich mir auch klauen. Die Endos, die kümmern sich zwar um Totalausfall der Schilddrüse, aber so richtig Feintuning, finde ich, machen die auch nicht. Das heißt, von denen muss ich mir Schilddrüsenhormone klauen, um meinetwegen irgendwie die Frau dabei zu unterstützen, trotz Alterung und Wechseljahre ganz innen drin funktionell intakt zu bleiben. Also das war für mich selber auch eine Überraschung und das ist heutzutage bei vielen Frauen immer noch so, dass die denken, naja, ich sehe doch gut aus, ich habe meine Wechseljahre nicht gemerkt. Es kann trotzdem sein, dass die dann mit 60 eine osteoporotische Fraktur hat, wenn sie einfach ein bisschen doller irgendwo purzelt, ne? Oder auch alles gesund, perfekt und dann plötzlich irgendwie mit 70 einen Schlaganfall, obwohl die nie geraucht hat, immer meinetwegen auch Gemüse gegessen hat, nie Cola getrunken hat, immer Sport gemacht hat, ja. Also eigentlich so diese Big Five, von denen ich gesprochen habe, kein Alkohol, nicht rauchen, schlank sein, Sport machen, bewegen, gesund ernähren. Das machen viele Frauen jetzt, sagen wir mal, auch hier vielleicht in meiner Bubble, in einer Großstadt, bei denen die die Möglichkeiten haben und Bildung haben und jetzt auch nicht ganz existenzbedroht sind. Die machen schon sehr viel, weil wir ja auch die Kinder haben und weil ja auch man sich dann zu Hause um ein gesundes Essen kümmert und so. Das machen die schon und trotzdem kann es sein, dass innen drin dann Dinge passieren, die dann im späteren Alter, aber man mit 60 ist jetzt auch nicht so alt, 70 ist auch nicht so alt, wir wären halt statistisch 84, dass dann Sachen da passieren, die, wenn man nur früher geguckt hätte, wären vermeidbar gewesen. So, also das war auch für mich so eine Reise, das wusste ich alles vorher, jetzt vor 20 Jahren, als ich hier mich niedergelassen habe, war ich ja auch noch jung. Das war mir nicht bewusst, wie dann im Rahmen der Alterung wir uns innen drin so verändern und wie viel die Hormone tatsächlich auch für die Stoffwechselfunktion bedeuten. Das aus internistischer Sicht. Es geht also nicht um Schwitzen und nicht schlafen können. Es geht um richtig internistische Krankheiten.
Ja, super spannend. Also auch wie sich so Wege und dann, ich nenne es mal Expertenbereiche entwickeln können. Und du hast jetzt schon was sehr Spannendes angesprochen. Wenn wir uns jetzt das Thema Wechseljahre mal genauer anschauen. Es gibt Frauen, die merken das mehr, andere merken das weniger. Und wie du jetzt auch schon gesagt hast, das ist ja mehr als Schwitzen, nicht gut schlafen oder Stimmungsschwankungen. Was genau passiert denn da eigentlich im Körper der Frau? Und passiert bei jeder Frau das Gleiche und manche merken es nur mehr oder weniger? Oder unterscheidet sich das Ganze auch zum Beispiel aufgrund der Genetik?
Vielleicht kannst du dir das so vorstellen wie die Pubertät. Jeder hat das und trotzdem kommt bei so einem Kind dann am Ende sehr unterschiedliche Erwachsene raus. Was die Haare betrifft, meinetwegen auch bei den Männern, aber auch bei uns, der Busen, auch wie unterschiedlich die Tage verläuft, die Periode, auch wie unterschiedlich Schwangerschaften verlaufen, ne? Bis hin auch zu Krankheiten, die in Schwangerschaften auftreten. So ähnlich kann man sich das mit den Wechseljahren auch vorstellen. Das heißt, wir gehen hormonell an und bereiten uns vor, uns fortzupflanzen, und dann bei uns Frauen ist halt ein bisschen anders als bei den Männern. In den 40ern, manchmal auch schon Ende 30, geht das alles wieder weg. Und die Kernorgane dafür sind unsere Eierstöcke, unsere Ovarien. Und die haben ja, wenn wir geboren werden, ganz viele Eier angelegt, und bis wir geboren sind, sind schon wieder ganz viele weg, und im Laufe des Lebens verlieren wir die. Und wenn wir eben die Tage haben mit Eisprung, dann ist immer jedes Mal ein Ei, was im Zyklus Mitte springt, was dann hofft, irgendwie auf einen Partner zu treffen, der dann dazu führt, dass wir ein Kind bekommen. Aber je älter wir werden, sagen wir mal so vielleicht ab 35, jetzt mal so statistisch, ist es dann auch so, dass nicht mehr jeder Zyklus einen Eisprung hat. Das heißt, es gibt dann mehr und mehr anovulatorische Zyklen, so heißt das, also Zyklen ohne einen Eisprung, Anovulation. Und nur wenn wir einen Eisprung haben, dann haben wir in der zweiten Zyklushälfte aus dieser Schale von diesem gesprungenen Ei, also es ist wie so ein Wasserbläschen in einem der Eierstöcke, dann platzt dieses Bläschen, dann springt das Ei rüber in den Eileiter und arbeitet sich da durch und trifft vielleicht dann da ein Spermium. Und in dieser Eierschale, in dieser Hülle, entsteht dann in der zweiten Zyklushälfte der Gelbkörper. Und in diesem Gelbkörper wird dann das Progesteron-Gelbkörperhormon gebildet. Das heißt also, eine gesunde, regelmäßig blutende Frau, wenn das jetzt mal ganz statistisch, meinetwegen von 1 bis 28, es ist aber auch normal 26 oder 30, das soll jetzt keine Aufregung bedeuten. Aber normal ist dann, dass sie also in jungen Jahren wirklich jedes Mal einen Eisprung hat, und je älter wir werden, geht das dann zurück. Und einhergehend mit diesen anovulatorischen Zyklen kann man sagen, so dass ab 40 sich mehr und mehr das Progesteron als allererstes Hormon in uns verabschiedet. Das wusste ich auch früher nicht. Also ich dachte früher auch, so als fertige Ärztin, Internistin, Nephrologin, ne, ja, letzte Blutung und dann irgendwie Wechseljahre. Und bis dahin schwitzt Frau vielleicht ein bisschen und dann hat sie halt keine Blutung mehr und dann geht es aber irgendwie normal weiter. Und jetzt, nee, es kann schon sein, dass Ende 30, also erstens, es gibt Frauen, die bluten das letzte Mal mit 38, und es gibt Frauen, die das letzte Mal bluten vielleicht auch 58. Statistisch die meisten so um die 50, die letzte Blutung. Und 10 Jahre vor der letzten Blutung fängt es dann eben an mit dem Progesteronabfall. Das heißt, es ist dann einfach nur noch jeder zweite, jeder dritte Zyklus oder mal drei hintereinander, je auch nach Stress und all diesen anderen Faktoren, die uns bewegen, ne? Und dass Progesteron eine eigene Bedeutung hat, das wusste ich auch nicht, weil in der Gynäkologie wird ja Progesteron gar nicht eine eigene Bedeutung gegeben, sondern es ist ja einfach nur in der klassischen Hormonersatztherapie ein Schutz, begleitend zu dem Haupthormon, nämlich dem Estradiol, dass die Frau, die das Estradiol nutzt, mit Gebärmutter dann nicht wieder anfängt zu bluten, weil dieses Estradiol ohne den Progesteronschutz wieder sich aufbauen könnte. Das heißt, es ist sogar so, dass wenn die Frau keine Gebärmutter hat, dass man auch ihr dann zumindest früher gar nicht das Progesteron dazugegeben hat oder auch ein körperfremdes Gestagen. Das ändert sich alles jetzt so ein bisschen, weil doch immer mehr klar wird, dass auch Progesteron etwas Eigenes bewirkt. Und deswegen dieser Progesteronabfall kann eben dann auch schon dazu führen, dass, sagen wir mal, vielleicht in 10 Jahren du das Gefühl hast, ich schlafe nicht mehr so gut oder ich werde vielleicht ein bisschen ängstlicher oder mein Immunsystem verändert sich ein bisschen, ich bin ein bisschen vielleicht allergischer. Also Progesteron hat auch eher so eine Antihistaminwirkung, Antientzündungswirkung, es baut auch Knochen auf. Es ist nicht so stark aufbauend, wie das Estradiol-Knochenabbau-hemmend ist. Aber es ist auch nicht nichts. Es hat auch für den Zuckerstoffwechsel spielt es eine Rolle. Es ist für die Psyche auch etwas, was uns gelassener, ruhiger sein lässt. So, also es ist wirklich ein interessantes Hormon und die eine merkt es, die andere nicht. Ich meine, es gibt auch Frauen, die wissen bis kurz vor Geburt früher nicht, dass sie schwanger sind. Ne? Mhm. Also es hat auch was mit Bewusstsein zu tun, dass du überhaupt weißt, auf was du achten sollst und gucken sollst. Und ich glaube auch, dass die meint, nichts zu merken, wenn man ihr nur mal beigebracht hätte, was alles da zu merken wäre, von komischem Zahnfleisch über Gelenkschmerzen, über Steifigkeit, über Blasenschwäche, über Tinnitus, über Haarausfall, also alle Gewebestrukturen in unserem Körper sind auch hormonell irgendwie in einen Kontext eingebaut. Ja, also das ist die erste Phase und dann ist es auch so, dass in dieser sogenannten Perimenopause, wenn also es noch ein paar Jahre dauert bis zur letzten Blutung, wo man aber nicht weiß, wann im Vorfeld, weiß man nicht, wann man die letzte Blutung hat, da kann es zu sehr, sehr starken Östrogenschwankungen kommen. Also das habe ich in meinen Büchern, gibt so eine Kurve, ne, das Progesteron geht so ab 40 peu à peu irgendwie runter. Und das Östrogen, das kann eben gerade in dieser Zeit, wo Progesteron sich so ein bisschen verabschiedet, echt richtig auch mal nach oben rauschen. Und dieses Ungleichgewicht und diese etwas mehr Abwesenheit von Progesteron macht dann die Kraft von Östrogen noch größer. Also das sind auch so ausgleichende Elemente, also Progesteron und Östrogen, die beruhigen sich auch irgendwie sowas wie miteinander. Vor allen Dingen Progesteron beruhigt ein bisschen das Östrogenige, ne? Und wenn das wegfällt, dann gibt's halt, dann kann Summe X von Östrogen ist dann noch intensiver wirkend, wenn ausgleichendes Progesteron fehlt. Und dann kann es sein, dass man mal weint, also Mann, ne, Frau weint und dann wieder das und dann traurig und dann Weltschmerz und dann starke Blutungen und Bauchschmerzen und vielleicht Migräneanfälle. Also zu viel Östrogen ohne den ausgleichenden Part von Progesteron kann auch sehr unangenehm sein. Auch das merkt nicht jede, weil auch nicht jede diese Schwankungen hat. Und selbst wenn sie hat, merkt es nicht so. Also das ist so, wie manche Frauen machen 5 Kinder hintereinander, sehen immer noch super aus und die eine hat schon mit einem Kind so viel Probleme und danach der Körper ist gar nicht mehr das, was er mal war und so. Also so ähnlich unterschiedlich ist das ganz normal eben auch mit den Wechseljahren. Es kann ein bisschen auch genetische Disposition sein, Epigenetik, die Ernährung der Damen, das weißt du ja dann auch alles, spielt alles irgendwie auf jeden Fall mittlerweile eine Rolle. Aber es ist auch irgendwas von Haus aus, ob jemand empfindlich ist oder nicht, wofür man dann auch nichts kann. Ne? Das ist so wie so eine ganz helle weiße Haut, die ist viel empfindlicher der Sonne gegenüber als vielleicht eine etwas dickere, robuste, etwas pigmentiertere Haut. Kann ja der Weißling jetzt auch nichts für. Ne? Der muss sich halt mehr schützen, erst recht, wenn er vielleicht dann auch noch eine Glatze hat. Kann er auch nichts für. Ja? Also insofern, es gibt viele Dinge, da können wir nichts für. Es kann natürlich sein, dass unsere Lebensweise das dann noch schlimmer oder macht oder eben auch ein bisschen ausgleicht. Aber wenn man nur wüsste, was man auch machen müsste, um das, was man hat, auszugleichen, das weiß man ja auch irgendwie alles nicht. Wenn man so jung ist, da merkt man, da kann der Körper unglaublich viel auch noch kompensieren und erst dann nach einer gewissen Zeit spürst du dann irgendwas. Ne? Das ist jetzt bei einem Menschen, der älter ist, der kann gar nicht mehr so kompensieren wie vielleicht auch ein jüngerer Mensch. Also viele Faktoren spielen eine Rolle, aber erstmal, es ist einfach so, dass wir nicht alle gleich sind.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Generell ist es ja bei vielen Themen so, dass man sich einfach bewusst machen muss, dass jeder von uns individuell ist und man rutscht trotzdem häufig in dieses Vergleichen rein. Genauso wahrscheinlich auch beim Thema Wechseljahre, dass man sich fragt, warum habe ich diese Symptome, warum geht es mir so schlecht und meiner Freundin oder vielleicht auch Schwester nicht. Das bringt letztendlich gar nichts, sich zu vergleichen, weil es gibt gewisse Komponenten, die kann man wahrscheinlich selbst beeinflussen und kontrollieren, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, aber gewisse Punkte halt nicht. Und so ist es ja ganz oft im Leben, auch bei gewissen Erkrankungen. Und du hast jetzt schon ein paar Symptome genannt, die eben kommen, wenn wir diesen Progesteronabfall und diesen Östrogenabfall bzw. diese Schwankungen haben. Welche Auswirkungen hat das jetzt konkret auf unsere Knochen, auf unseren Stoffwechsel und aber auch die allgemeine Gesundheit?
Also erstmal, meinetwegen, es muss nicht jede Symptome bekommen. Mhm. Ne? Und trotzdem hat der Wegfall von Progesteron und der zunehmende Wegfall von Östrogen eine Auswirkung auf den Knochen, der sich in Form von Knochendichteverlust äußern kann. Es gibt auch Frauen, Laura, die lerne ich mit 70 kennen, die haben keine Hormonersatztherapie bekommen und die haben eine gute Knochendichte. Mhm. Also das heißt, es gibt auch das. Muss jetzt nicht jeder
Aber
sofort...
Aber haben die dann Sport gemacht?
Die, die haben einfach erstmal Glück.
Okay.
Es, ist, es gibt auch bei der Osteoporose eine genetische Disposition. Mhm. Ich würde sagen, es sind eher, sagen wir mal, etwas kräftigere Frauen, meinetwegen auch mit Muskeln und Speck. Mhm. Und eher bedroht vom Knochendichteverlust sind zarte Frauen, also muskelarme und auch dünne Frauen. Also gerade das, was unser Schönheitsidol ist, ist jetzt für die Knochen nicht gut. Und dann musst du ja auch dir vorstellen, weißt du, unsere Gefäße, mit denen werden wir ja gesund geboren und die bleiben gesund und sind gesund und gesund und dann schlägt irgendwie im Rahmen der Alterung schlagen vaskuläre Risikofaktoren zu und dann wird sich in der zweiten Lebenshälfte irgendwie zunehmend verkalkt. Auch nicht bei jedem, selbst wenn er raucht. Aber so als statistische Mittelinfo. Ne? Das heißt also, wir kommen mit gesunden Gefäßen, alles super geschmeidig, wie so eine schöne Haut. Ne? Schöne Haut, super schön. Und je nachdem, wie wir mit dieser Haut umgehen, können wir dann mit 50, 60 viele oder nicht so viele Falten haben. Fakt ist, dass bei jedem sichtbar ist, dass der nicht mehr 20 ist. Auch selbst wenn der bestens auf sich aufgepasst hat, sieht man, dass der oder die nicht mehr 20 ist. Der Knochen ist was anderes. Der Knochen muss ja, wenn du von Baby zu 2 Meter großen oder sagen wir mal 1,70 große Frau, muss ja gebaut werden. Und wir bauen den Knochen auf bis so 30. Also du hast jetzt gebaut. Und ab 35 wird, wenn es so ganz natürlich geht, auch jedes Jahr wieder 1% verloren. Ja, alles immer auch eingebettet dann in den Kontext und man kann natürlich Widerstand leisten, indem man wie bekloppt sich mit Kraftsport der Schwerkraft und Proteinen und ich weiß nicht was vollhaut. Ne? Also du kannst ja ein richtiges Muskelpaket sein. Das war aber jetzt bis vor kurzem, würde ich mal sagen, jetzt nicht so das Schönheitsideal der Frau. Ne, wenn man mal so die Jahrzehnte zurückgeht, da war jetzt nirgends so eine muskulöse Superathletin dargestellt, sondern eher so zarte Wesen. Meinetwegen, guck dir mal die Model-Ideale an. Ne? Und das heißt, dass in diesen jungen Jahren, also jetzt eure Generation, dass also ihr jetzt euren Knochen baut oder in Anführungszeichen gebaut habt oder nicht. Und zum Beispiel, was wirklich auch dem Knochenaufbau nicht gut tut, neben Diäten und dünn sein und möglichst leicht sein, also Knochen wiegen auch was, ja. Das heißt, es ist nicht nur das Gewicht auf der Waage, sondern woraus besteht denn das Gewicht aus der Waage? Und wenn es aus Knochen besteht, ist das was Gesundes, ne? Wenn es aus Muskeln besteht, ist das was Gesundes. Das wiegt mehr als Fett, ja, und Wasser. Und dann kommt Rauchen dazu, ist nicht gut. Dann kommen Medikamente dazu, meinetwegen Cortison, aber auch Säureblocker, meinetwegen dann die Pille. Ne? Also mit der Pille hat ja die Frau gar nicht diese wunderbaren Eisprung-Östrogenwerte. Also sie hat ja die ganzen Jahrzehnte, wo diese ganzen Frauen Jahrzehnte die Pille nehmen, ist auf jeden Fall der Knochenaufbau nicht so wie ohne Pille. Ne? Das heißt, es spielen dann sehr viele Faktoren eine Rolle. Wohin schafft Frau es eigentlich mit 35 mit ihrer Knochendichte hinzukommen? Also ich fände jetzt zum Beispiel viel besser, man würde nicht erst die 70-Jährige zur Knochendichte-Messung schicken, um zu gucken, wie wahrscheinlich es ist, dass sie morgen bricht. Ich fände viel interessanter, vielleicht mal die 35-Jährige zu gucken, hat sie überhaupt ihren Knochen schon maximal aufgebaut? Jetzt wird immer gesagt, dass die Strahlenbelastung so groß ist. Das ist die Knochendichtemessung, ist eine kurze Untersuchung, das ist keine relevante Strahlenbelastung. Ein CT-Thorax mit Kontrastmittel, das ist eine Strahlenbelastung. Oder ein Cardio-CT, das ist wie so ein Flug nach New York. Ne? keine Ahnung, ob man das vielleicht auch mal irgendwann ohne Strahlenbelastung so objektivieren kann. Und dann könnte man ja mit 30 noch richtig vielleicht 5 Jahre ackern, um sich seine Dichte nochmal in die Top 120% zu verbessern. Jetzt, meinetwegen, ich fände jetzt cool, man würde die Frau mit 47 screenen, vorausgesetzt, sie blutet noch. Und würde gucken, was hat sie denn überhaupt sich in den letzten Jahrzehnten so für eine Knochensituation ergeben? Hat sie vielleicht schon eine Osteopenie? Haben nämlich viele schöne, zarte, blonde, super Frauen, ganz dünn, immer Sport gemacht, haben vielleicht dann doch eine Osteopenie, weil sie vielleicht auch schon ein bisschen Östrogenmangel haben. Und dann müsste ich mir überlegen, kann sich die Frau das leisten, zum Beispiel jetzt die Hormone nicht zu nehmen. Im Moment ist es ja andersrum, dass du leiden musst und dann darfst du vielleicht, wenn du die richtige Frauenärztin hast, die Hormone nutzen. Du musst richtig als Frau drum kämpfen. Die Frau muss drum kämpfen, ambulant, dass sie vielleicht die Hormone nutzen darf. Es ist noch sehr viel Ängste da und so, ne? Ich finde, man kann das umdrehen und kann gucken, doch erstmal kann jede Frau, gibt zwei paar Kontraindikationen, kann das nutzen. Und was ist denn jetzt eigentlich so aus internistischer Sicht die Situation? Und kann sie sich das leisten, jetzt meinetwegen auf diese zusätzlichen Unterstützer zu verzichten, weil sie wird ja auch 84. Also, ne? Wenn die Frau mit 50 nicht mehr blutet, dann hat sie noch 3-4 Jahrzehnte Postmenopause vor sich. Wenn die Frau mit 42 nicht mehr blutet, ist sie vielleicht sogar mehr als 50% Postmenopause. Mehr als die Hälfte des Lebens. Ne? Also das ist, war früher nicht so, vor 100, 200 Jahren. Da war 60, 70 toll. Aber jetzt ist normal 84. Und zwar alle. Und erst recht die, die gesund leben, leben ja dann vielleicht auch bis 90, 94. Und das ist jetzt nicht egal, so wie es in der Jugend wichtig ist, sagen wir mal, auch gesund sich zu ernähren und Sport zu machen und eine gute Bildung zu bekommen, damit man dann vielleicht auch einen guten Job hat und irgendwie eine Familie gründen kann. So denke ich, dass man vielleicht die Wechseljahre nutzen sollte, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Ich fände natürlich jetzt noch toller deine Generation, aber ihr sollt euch auch nicht verrückt machen. Aber mit 47 finde ich, da sieht man schon so ein bisschen was, wohin es denn gehen würde, wenn man jetzt einfach so weitermacht und nichts interveniert.
Ja. Ja, ich glaube, dass beim Thema Knochendichte und auch dem Thema Osteoporose viele halt wirklich erst im Alter dran denken. Das ist dann irgendwie erst ein Thema, was überhaupt relevant wird. Aber was mir jetzt auch eingefallen ist, während du so gesprochen hast, dass es ja auch schon junge Mädels gibt, die auch schon Osteopenie oder sogar schon Osteoporose haben, gerade wegen diesem Thema zu starke Diäten oder eben Essstörung, starkes Untergewicht, das auch über Jahre, wo dann natürlich auch Östrogen super, super niedrig war. Das heißt, es ist kein Thema, was jetzt nur ältere Frauen betrifft. Und ich habe auch schon teilweise Nachrichten aus meiner Community bekommen. Da waren diese Mädels dann, die entweder den Verdacht hatten oder wo es schon recht eindeutig war, bei einer Knochendichtemessung, wo es dann wirklich auch hieß, ja, warum sind sie denn hier? Sie sind doch noch nicht 80 oder 90, warum sind sie denn überhaupt hier? Und letztendlich kam dann aber eben wirklich ein schlechter Wert raus. Das heißt, eigentlich ist es ja ein Thema und deswegen habe ich dir ja schon am Anfang gesagt, unter anderem habe ich dich hier eingeladen, wo wir uns viel, viel früher schon Gedanken machen sollten. Und klar, auch das, was du gesagt hast, man muss sich oder darf sich nicht verrückt machen. Und ich denke, dass so die Basics wie Stressmanagement, Schlaf, gute Nährstoffversorgung und darauf kommen wir auch gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen und aber eben auch das Thema Bewegung und Krafttraining schon sehr, sehr wichtige Basisfaktoren sind, wie wir unsere Knochen gut versorgen können und eben auch ein gesundes Gewicht zu halten. Und wenn wir uns da jetzt das Thema Nährstoffe genauer anschauen, welche sind denn hier entscheidend für gesunde Knochen? Weil ich glaube, was viele kennen, ist natürlich Kalzium. Ja, Kalzium, wir müssen Milchprodukte essen für die Knochen, obwohl es ja auch in anderen Lebensmitteln enthalten ist. Das heißt, Milchprodukte sind jetzt kein Muss. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Nährstoffe, die hier relevant sind.
Also vielleicht nochmal zurück zu den jungen Frauen und deinem Bedürfnis, denen das bewusst zu machen. Das ist richtig und das sehe ich auch so. Und der eine Fehler ist, den die nicht machen sollen, ist, man soll sich nicht wünschen, leicht zu sein. Dass ihr wirklich nicht jetzt diesen fixiert da auf das Gewicht Und wenn eine Frau richtig groß ist und die wiegt dann nur 60 Kilo oder so und groß ist dann 1,75, oh, dann habe ich echt das Gefühl, woraus besteht die denn, ne? Kann man ja auch heutzutage mal so eine BIA-Messung, was weiß ich, haben wir mittlerweile auch Sportstudios oder Apotheken, dass man einfach mal guckt, was habe ich denn für eine Verteilung von Fett, Muskel, Wasserknochen und sowas, was habe ich denn da? Das man kann die Infos bekommen. Und das Zweite ist, dass eben auch manche auch eine Amenorrhoe haben. Das heißt, die haben dann keine Periode durch meinetwegen auch sehr viel Sport, dass auch das etwas ist, was dann durch zu viel Sport, keine Blutung, dann eben auch, diese haben dann Ermüdungsbrüche und sowas, ne? Also im Sport gibt es das, und ganz dünn sein gibt es das. Und dass, wenn man auch bestimmte Krankheiten hat, die das befürworten, wo man meinetwegen im Rahmen von einer rheumatologischen Erkrankung kann auch mal junge Leute betreffen, die dann Cortison und so bekommen. Also, dass man da wirklich mal wacher wird und dann sich selber eben auch beliest und bildet und dann eben die Ärzte auch drauf anspricht, weil du hast total recht. Ich würde mal sagen, bis vor 10 Jahren dachte ich auch so, das ist was für Oma irgendwie so, ne? Also, ist eine Oma-Krankheit. Und hat mit mir nichts zu tun und mit jungen Frauen gar nichts zu tun. Und dieses Bewusstsein, dass der sich doch aufbauen muss und dann diese Hypothese, dass sich bei jeder Frau alles super aufbaut, das stimmt einfach nicht. Wir haben von Haus aus weniger Muckis als die Männer, ne? Und die Muskeln ziehen am Knochen und sorgen dafür, dass der sich quasi wehren muss und sich verdichtet. Also so ein alter Professor, der Professor Felsenberg hier in der Uni, Frau Orthanos, die Osteoporose ist eine Muskelkrankheit. So, ja, Herr Professor. Ne? Also das heißt, ihr müsst die Muskeln quälen und zwar jetzt auch nicht Tai Chi und Om und so. Jetzt sind wir auch nicht asiatische Menschen, wir sind so europäische Menschen, sondern schon mit der Schwerkraft irgendwie prügeln, hauen, stampfen, treten. Jetzt schwimmen gilt dann auch nicht so, ne, obwohl das alles total gesund ist, aber richtig schwerkraftmäßig den Körper quasi beschäftigen, belasten und dann nicht traurig sein, wenn dann durch mehr Muckis 2 Kilo mehr da sind. So. Und essen. Also auch essen, richtig essen. Also Eiweiß essen und meinetwegen auch nahrhaftige Dinge essen. Ne? Nicht nichts essen. So, jetzt die Nährstoffe. Jetzt bin ich ja nicht so wie du mit der Ernährung so beschäftigt, weil ja eben auch meine Beobachtung war, dass selbst wenn eine Frau sich super Mühe gibt mit der Nahrung, was auch immer jetzt für gesund erachtet wird, Fakt ist ja, was gesund ist, weiß ich auch nicht so genau, aber ich weiß definitiv, was nicht gesund ist, Zucker, Alkohol, Fertigmist, irgendwie sowas. Also ich habe Frauen, die das eben alles schon richtig gut machen und über eine perfekte gesunde Ernährung hinaus kann man trotzdem noch Nährstoffe nutzen. Weil meine Beobachtung ist, dass der Körper trotzdem noch ein Hüngerchen hat. Was ich finde, was durch das, was wir über die Nahrung gewinnen können, dass das nicht gefüllt wird. Und jetzt mal allen voran, Vitamin D hat sowieso nichts mit der Nahrung zu tun. Das ist ein Hormon, was wir selber basteln. Dafür müssen wir nur unsere Haut der Sonne exponieren. Und da haben wir alle in Deutschland einen Mangel. Das ist statistisch erwiesen, bestens erforscht. Und trotzdem geht niemand hin und empfiehlt uns die richtige Dosis, die auch genetisch bedingt, epigenetisch bedingt, uns dann in einen gesunden Zahlenbereich bringen würde. Das ist das Erste, was sehr wichtig ist. Das heißt, wir haben von Anfang an Vitamin D-Bedarf. Deswegen kriegen ja auch die Säuglinge das erste Jahr Vitamin D auch ärztlich verordnet zugeführt und dann mit einem Jahr wird irgendwie aufgehört, als sei jetzt das Vitamin D da. Nein, ist nicht da und ist auch nicht in Milch drin und so. Das Zweite sind die Kofaktoren und das ist allen voran Calcium. Da gibt es wirklich auch ganz gute Untersuchungen, dass wenn eben jemand sich vegan, vegetarisch ernährt, dass der auf jeden Fall dann auch noch mehr Calciumhunger hat. Und Magnesium ist wichtig, fehlt sowieso 9 von 10 Menschen, würde ich sagen. K2 ist ein sehr interessantes Vitamin, das ist relativ neu, das habe ich in einer Klinik gar nicht gelernt. Das ist so vielleicht seit 6, 7 Jahren so in aller Munde. Das ist halt ein Vitamin, das muss man auch nicht zusammen mit Vitamin D nehmen. Vitamin D kann ganz alleine genommen werden und macht auch alleine seine wunderbaren Wirkungen aufs Immunsystem. Aber wenn es darum geht, am Knochen Dichte herzustellen, dann braucht der Knochen vor Ort zusammen mit Vitamin D und Calcium und Magnesium auch das K2, weil das K2 dem Calcium quasi die Bestimmung gibt, in den Knochen zu gehen. Das heißt, mit K2 wird das Calcium in den Knochen eingebaut. Und dann ist Bor noch eine interessante Substanz. Die habe ich in der Klinik auch nicht kennengelernt. Kannte ich auch als Hausärztin null. Und dieses Bor entscheidet auch so ein bisschen darüber, wie stark Vitamin D in das aktive D umgewandelt wird, was wiederum dann hingehen könnte, wenn es zu hoch ist und aus dem Knochen Calcium und Magnesium rausholt. Also diese Hauptkofaktoren sind interessant, aber es gibt noch viele andere Nährstoffe, die der Knochen auch braucht. Also Vitamin A ist wichtig, B12 ist wichtig, Mangan, Vitamin C. Ach, in Wahrheit braucht jedes Stückchen Stoff in uns irgendwie alles. Nur das Blut braucht ein bisschen mehr Eisen, B12, B6. Die Niere braucht ein bisschen mehr das. Alle Zellen, egal in welchem Organsystem, haben Mitochondrien. Die brauchen auch alle den gleichen Nährstoffcocktail, B-Vitamine, Q10, Zink. Insofern, die Nährstoffe, die ich in den Büchern so aufgenommen habe, das würde ich mal sagen, sind jetzt die wichtigsten, sind aber schon zweistellig Nährstoffe, ne? Mhm. Und die können wir alle gut gebrauchen, um ergänzend zu unserem Verhalten, meinetwegen der Alterung und dem Stress. Stress kostet auch echt Nährstoffe. Also das weiß ich und das weiß man auch. Kann man quasi helfen, irgendwie nicht so körperlich schlapp zu machen. Und das geht dann zwar mit der Haltung, Psyche, ja klar, mein Geist, ich kann jetzt beschließen, ich leide nicht, ich ziehe das durch. Trotzdem kostet es meinen Körper Kraft. Der ist auch irgendwie so ein biologisches Auto oder so ein Ding, ne? Also so eine Maschine. Und der braucht eben bestimmte Sachen, um auch meinetwegen stabil zu bleiben. Und was auch unterschätzt wird und was ich nicht so wusste, ist, wenn wir altern, geht auch in uns Alterung an. Es ist nicht nur das, was wegfällt, es gehen Sachen an, so wie plötzlich ja auch in der Pubertät Haare angehen. Mhm. Und Größe geht an und Schwangerbauchbubs wächst, ne? Also und Busen geht an. Also insofern auch Alterung, da geht was an, was doof ist, wo die Natur uns abschaltet. Ich meine, wir sind ein endliches System und auch wenn das keiner hören möchte, wir sterben. Frage ist nur, wann und wie wir bis dahin leben. Und dieses An und Aus, das wird von der Natur auch gestaltet. Das ist so wie ein Apfelbaum, ne? Der verliert dann einfach die Blätter und dann kommen die Blüten und dann kommen die Äpfel und dann fallen die runter und entweder sie werden gesammelt oder nicht. Es ist also ein Kreislauf und wir sind auch so ein Kreislauf. Und dieser Kreislauf beinhaltet eben in uns normal Alterungsprozesse, ist alles auch erforscht, Hallmarks of Aging, ob nun mehr Mutationen, Kommunikation, Mitochondrienstörung, gibt es also viele zelluläre, pathophysiologische Dinge plötzlich erscheinen, so Alterungszellen, die andere Zellen auch anstecken, alt zu werden. Ne? Also so, und da kann man schon auch neben Sport und Ernährung und Seele, Geist mit Nährstoffen und Hormonen biochemisch unterstützen, dass nicht alles so doof verfällt.
Mhm. Hormone, kommen wir gleich dazu. Ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Vielleicht noch kurz zu dem Thema Nährstoffe. Wenn man das jetzt hört, das sind ja doch einige Nährstoffe, was sich vielleicht für viele sehr viel und auch überfordernd anhört. Und jetzt einfach einen Multinährstoff zu nehmen, würde ich sagen, macht ja nicht wirklich viel Sinn, weil auch das ja wieder so ein Thema ist, was wir vorhin schon hatten. Es ist individuell. Jeder hat ja einen unterschiedlichen Spiegel an den unterschiedlichsten Vitaminen und Mineralstoffen im Körper. Das heißt, was kann ich jetzt konkret machen, wenn ich jetzt hier gerade zuhöre, wenn ich das höre? Also wo gehe ich hin? An wen wende ich mich? Und auch ab wann sollte ich mir diese Gedanken machen? Weil auch wann die Wechseljahre oder die ersten Symptome eintreten, das ist ja auch wiederum bei jedem anders. Und gibt es da auch ein zu spät, wann man anfängt mit dem Ganzen?
Nur eine ganz kurze Unterbrechung. Wenn dir mein Podcast gefällt, würde es mir total helfen, wenn du ihn kurz bewerten möchtest. Das unterstützt nicht nur mich, sondern sorgt auch dafür, dass noch mehr Menschen diese Inhalte finden. Vielen Dank.
Das ist jetzt so wie Bildung, ne? Klar gibt es irgendwann, es wäre schon nett, wenn alle irgendwie lesen und schreiben lernen, irgendwie so. Trotzdem kann man es auch noch mit 60, ne? Aber dann hast du halt viele Möglichkeiten, vielleicht auch im Beruf Erfolg zu haben, konntest du nicht nutzen. Wenn alles kaputt ist, ist es zu spät, wenn dein Ziel gewesen ist, heile zu bleiben. Aber du kannst auch, wenn alles kaputt ist, nochmal irgendwie Sport machen und gucken, dass du mit dem kaputt, sagen wir mal, eine ganz gute Lebensqualität hast. Also das ist relativ zum einen. Das, die Zeit, je früher, desto besser. Das ist, Laura, noch schwer. Also das ist ja auch Teil dessen, warum ich jetzt meinetwegen auch mir noch so viel Mühe gebe, aufzuklären. Aber vielleicht für die Nährstofftherapie habe ich wirklich hier hinten dieses blaue Büchlein geschrieben. Das ist dünn. Und da könnte man, je nachdem, was Mann oder was Frau, was der Mensch, der das liest, was der für einer ist, könnte man so ein bisschen je nach Situation, Alter, Symptome, Leiden oder auch Wunsch, sich vielleicht mal anfangen, mit dem einen oder anderen Nährstoff mal zu beschäftigen. Also jetzt zum Beispiel eine junge Frau, da sollte man sich dann eben jetzt erstmal belesen, was ist denn als junge Frau eigentlich häufig in meinem Alter jetzt, welche Nährstoffmängel könnte ich denn haben? Naja, also wenn die Frau doll blutet, Eisenmangel. Dann jeder Mensch hat Vitamin D-Mangel. Oder sagen wir mal, kann in Deutschland Vitamin D nutzen. Und dazu muss man einfach dann im Blut gucken, wo bin ich denn? Und es ist jetzt nicht so, dass du alle 30 Nährstoffe auf einmal machen musst, sondern mein Rat wäre, weil das ja auch alles teuer ist und aufwendig, dass man einfach mal so anfängt, meinetwegen auch mit einem Problem oder einem Wunsch, den man hat, und darüber dann einsteigt. Also wie beim Sport, ne? Wenn du sagst, ich will meine Schultern kräftigen oder ich will was machen, wo ich schwitze. Man wählt ja auch die Art des Sportes aus irgendeinem Wunsch heraus. Also ich habe viel Kampfsport gemacht, wollte mich irgendwie austoben oder so, ne? Und ich habe auch mal getanzt und ich habe auch mal Tennis gespielt, aber ich würde schon sagen, so Karate war so etwas, was mich über Jahrzehnte begleitet hat. Das hat mir immer Spaß gemacht. Warum? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. So irgendwie so. Also insofern, so ähnlich könnte man jetzt, wenn man gesund ist, mit Nährstoffen auch anfangen. Aber also Omega-3 braucht jeder, Vitamin D braucht jeder, Selen braucht jeder. Und ich finde, ich habe da in dem Buch auch ein bisschen ein Gefühl gegeben, wo man vorsichtig sein muss, wo vielleicht auch wirklich Fehler lauern könnten. In Wahrheit sind das gar nicht viele. Es wird völlig draußen übertrieben, immer diese Angst vor zu viel und sowas, alles totaler Kokolores, sagt man im Rheinland, Quatsch. So ist es nicht. Man kann richtig medizinisch Nährstofftherapie nutzen, und wenn man natürlich eine Krankheit hätte, dann kann man sich auch belesen. Meinetwegen habe ich auch ein bisschen in dem blauen Buch, wenn die Frau Hashimoto hat, dann braucht sie auf jeden Fall ein paar Nährstoffe. Wenn die Frau Migräne hat, kann sie auch Nährstofftherapie nutzen. Wenn sie Stress hat, nicht schlafen kann, kann sie Nährstofftherapie nutzen. Also ich habe in dem blauen Buch so für 20 Krankheiten oder Störungen und 20 Wünsche zu schützen, präventiv mal so Einstiegsideen gegeben, wie man über bestimmte Nährstoffkombinationen mit bestimmten Blutwerten, wie man so einsteigen könnte. Die Nährstofftherapie kann man alleine machen. Also ich würde sagen, das erste Buch ist ja 22. Januar erschienen, und seitdem, die armen Labore mussten ja jetzt eure Bedürfnisse nach dem Lesen der Bücher irgendwie befriedigen, und die haben sich auch schon, finde ich, verändert und machen mittlerweile, du kannst eigentlich in jeder großen Stadt auch in ein Labor gehen und dir selber Blutwerte kaufen. Und mit meinen Büchern kannst du dann auch auswählen, das musst du wie im Restaurant, musst du ankreuzen. Es ist jetzt noch nicht so, dass jetzt am Eingang von dem Labor ein Arzt sitzt, der dich jetzt berät. Du schilderst ein Symptom und dann sagt er dir, was du im Blut gucken sollst. Das ist noch nicht so. Aber Nährstoffe kann man auch wirklich ohne Rezept bei sehr vielen guten Herstellern besorgen. Dann auch nochmal, ich empfehle keine Firmen mehr, weil mich das langweilt. In dem ersten Buch habe ich noch Firmen empfohlen, und was hatte ich davon? Ich wurde nur weitergequält mit welchen Produkten. Ich finde, dass wenn man Äpfel kaufen kann und Computer und Autos und Schuhe, kann man auch mit gesundem Menschenverstand Produkte kaufen und tatsächlich Meine Erfahrung ist Magnesium, egal woher es kommt. Man kann ein bisschen gucken, dass die Schachtel nicht total giftig ist. Und dann ist es eher eine Frage der Dosis und der individuellen Verträglichkeit, wie ich Wirkung erzeuge. Also es ist nicht das Omega-3-Produkt. Man muss nur gucken, dass das auch gut hergestellt ist und frei ist von sonst was. Aber dann ist es die Dosis. Und wenn man, sagen wir mal, jetzt mit einer Kapsel von irgendeiner Firma den Index nur von 5% auf 6% gesteigern konnte, ja, dann braucht man halt 6 Kapseln oder 4 oder 5. Es ist die Dosis. Es ist wie beim Sport, ne? Wenn ich jetzt so ein bisschen hier rumhebe, wächst hier nichts an meinem Oberarm. Also muss ich richtig Muckis beschäftigen mit Gewicht. Und wenn der Muskel schon riesig ist, muss ich das Gewicht immer weiter steigen, wenn ich will, dass der Muskel wächst. Es ist dann nicht die Hantel, die falsch ist, sondern ich muss die Hantel steigern, was das Gewicht betrifft, und meine Übungen intensivieren. Also ähnlich ist das in der Nährstofftherapie auch total logisch. Und es gibt so viel Genetik, die dann auch darüber entscheidet, wie viel B12 brauchst du, um tolle Werte zu haben, wie viel B12 brauche ich, wie viel Vitamin D brauchst du, wie viel brauche ich. Das ist wirklich auch wie bei jedem die Schuhgröße anders. Und dann muss man natürlich auch nochmal vielleicht mit meinen Büchern lernen, wie man Laborwerte interpretieren kann unter Nährstofftherapie. Weil es ist so, ich habe das so eingeteilt in 3 Kategorien. Die meisten Nährstoffe sind Gesundmachnährstoffe. Und das sind Nährstoffe, die wir selber quasi nicht haben und die müssen wir aufnehmen durch Nahrung. Und da ist es so, dass die Referenz der normale Mangelhunger ist. Und unter Therapie will ich oberhalb oder an der oberen Referenz sein und dann sagt der normale Doktor, oh Gott, das ist gefährlich, weil bei den Krankwerten und den Schlüsselwerten ist ein Wert über der Norm tatsächlich nicht gewünscht und vielleicht auch krankhaft bedeutend. Aber die Gesundmachwerte, das ist nicht die Referenz, das Ziel. Jetzt ist es halt so, es gibt ein paar auch Schlüsselnährstoffe, also Calcium, Kalium und Natrium, die haben wir halt in unserem Körper und wir können damit Hormonen innen drin rumregulieren und da will ich nicht über der Norm sein, ne? Also man braucht Wissen, Bildung, Wissen, um angstfrei dann unter Therapie das Labor lesen zu können, um dann zu wissen, wie man mit der Dosis weitermacht, um dann auch den Arzt, der sich aufregt, zu beruhigen. Weil der diese neue Lesart nicht kennt, meinetwegen auch vielleicht anzweifeln würde. Aber das wird sich ändern, bin mir ganz sicher, weil das ist schon ganz breit angekommen, dass die Referenz nicht die Wahrheit ist. Nur um zu wissen, wo will ich denn hin, musst du wissen, bei den Krankwerten musst du links ganz unten sein, ist die Gesundheit bei den Schlüsselwerten in der Referenz, vielleicht in der kleinen Mitte, obere Mitte. Und bei den Gesundmachwerten bei vielen, bei Omega-3, B12, ist die Idee an oder über der Norm zu sein. Und das habe ich jetzt in dem orangenen Buch nochmal mit so Skalen, finde ich, sehr gut visualisiert, wo blau die gesunde Position des Wertes im Verhältnis zur Referenz liegt. Und wenn man das verstanden hat, wo die Position prozentual zur Referenz ist, dann kann man auch mit anderen Einheiten von anderen Laboren quasi übersetzen, ne? Also Vitamin D ist ja auch in 2 Einheiten, ne? Wenn man also weiß, die will da in der oberen Norm, da will sie da. Das heißt, diese Skala, dieser Punkt, wo blau ist, das kann man dann übertragen. Also man braucht, wenn man medizinische Nährstofftherapie machen möchte, auch einen Plan, wohin man will, wie beim Sport. Wenn du quasi gewinnen willst in einem Wettkampf, musst du dann dich mit der Technik beschäftigen, brauchst vielleicht auch mal einen Trainer, wenn du eine schwache Schulter oder sowas hast, wie du da wieder rauskommst. Du brauchst eine Technik, um zum Ziel zu kommen. Und die habe ich tatsächlich aufgeschrieben. Wie komme ich unter Therapie zum Ziel? Und das ist was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie ein Multi nimmt, dann klappt das damit nicht. Das ist so, wie du hampelst rum und willst jetzt Marathon gewinnen. So geht das nicht, ne? Ja. Du kannst nicht einfach so rumhampeln. Und dann kommt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und verbietet rumhampeln, weil das ist eine Überdosis. Du darfst auf keinen Fall 3-mal am Tag rumhampeln, ne? Schon gar nicht Marathontraining machen, weil es total alles nicht natürlich und es geht alles über die gesunde Nahrung. Nein, das, was ich will, hat mit der Ernährung im weitesten Sinne nichts mehr zu tun. Es ist nur so, wenn du dich jetzt gesund ernährst, muss ich nicht so viel kurative Nährstofftherapie machen. Ich kann mich dann mehr für dein präventives Glück engagieren. Ne? Ich muss dann nur deine Genetik und vielleicht deine kleinen Traumata in der Vergangenheit irgendwie sowas wie ausgleichen und dir ein bisschen beibringen, was morgen dann mit deinen Wechseljahren passieren könnte und so. Ne? Aber wenn natürlich dann 50 Krankheiten da sind und das ist gestört und das kann man natürlich trotzdem zuarbeiten. Aber es ist dann nochmal auch sehr viel anspruchsvoller, geht aber. So wie Reha-Sport bei Zustand nach Schlaganfall. Das geht auch. Ne? Muss man halt Wissen haben, um dann den Patienten, sagen wir mal, auch nicht zu überfordern. Ne? Und um dann auch ein Ziel zu erreichen, dass es dem dann besser geht, gelingt, sich wieder die Zähne zu putzen. Ergotherapie. Also, wenn jetzt ihr aber einen Arzt wollt, ich meine, ich habe ja auch viele infiziert, auch viele Kolleginnen, die vielleicht so in den 40ern sind, auch niedergelassen, da wäre vielleicht so der Name funktionelle Medizin. Also wenn jemand sagt, er macht funktionelle Medizin, dann kann man gucken auf die Webseite, ob da vielleicht auch Nährstofftherapie steht. Manchmal steht da auch orthomolekulare Medizin oder Mikronährstofftherapie. Das Wort benutze ich nicht mehr, weil es ja bei mir ganz viel mega ist und nicht die Vorstellung, ich schlucke jetzt alles in einer Tablette, die ist unrealistisch. Ne? Also insofern streiche ich das Mikro und habe alles Nährstofftherapie genannt. Aber funktionelle Medizin, präventive Medizin, Nährstofftherapie, orthomolekulare Medizin, meistens sind das dann Privatpraxen, weil das im Kassensystem nicht existent ist und der Hausarzt das jetzt auch nicht lernt. Auch nicht gelernt hat, auch nicht lernen muss. Er muss uns ja retten, wenn wir todkrank sind. Und damit ist er schon überfordert. Und Hausärztin erst recht. Also so sieht das im Moment mit den Nährstoffen aus. Es gibt auch, finde ich, auch nicht medizinische Therapeuten, die da ganz fit sind, ob das jetzt Heilpraktiker sind oder Health Coaches oder auch Apothekerinnen oder auch Ernährungsberater. Rinnen, auch die haben sich mittlerweile, finde ich, auch vielleicht mit den Büchern ganz gut auch in die Materien eingearbeitet. Also Labor kriegt man, Nährstoffe kriegt man auch und es muss nicht der Arzt einen beraten. Wenn man natürlich krank ist, dann wäre natürlich schon cool. Man hätte einen Arzt, der sich um die Krankheit auskennt und dann auch noch Nährstofftherapie kann. Ne? Das dauert.
Ja, ich denke, dass das auch nochmal wahrscheinlich ein wichtiger Unterschied ist. Bin ich gesund und möchte eben mich optimieren, bestmöglich was für meine Prävention machen oder habe ich wirklich schon ein schwerwiegendes Problem, dann suche ich mir natürlich da einen entsprechenden Experten. Aber ich fand es jetzt auf jeden Fall auch noch einen guten Hinweis von dir, wie man eben auch dann jemanden finden kann, vielleicht in der Umgebung, der sich da genauso mit dem Thema auskennt, wenn man jetzt sagt, ich bin nicht in Berlin, krieg vielleicht auch keinen Termin bei der Helena, dass man da einfach weiß, okay, es gibt auch andere, die einen da vielleicht dann mit den Laborwerten gut beraten können.
Also vielleicht nochmal, es war letztens eine Patientin, ich habe ja eine Kollegin auch in der Praxis und die dachte, ich arbeite gar nicht mehr, weil ich eben schon auch in den Interviews immer sage, ich kann gar nicht mehr Patienten jetzt aufnehmen. Ne? Das stimmt auch, aber weil ich eine volle Praxis habe. Ne? Also neben all dem, was ich da jetzt auf Insta so bildhaft dargestellt mache. Ich habe meine Praxis ist jetzt nicht weniger geworden und es ist ja so, ist ja nicht wie in der Chirurgie, dass wir jetzt Patienten haben, wo wir einmal eine OP machen und dann sehen wir die nie wieder, sondern ich nehme ja einen Patienten auf, so wie in der Hausarztpraxis, dann habe ich eine Beziehung, dann sieht man sich wieder. Das heißt, ich kann dann immer nur jemanden Neues nehmen, wenn derjenige auswandert, nicht wiederkommt, nicht mehr mag oder so gesund ist, dass er meint, er macht jetzt erstmal eine Pause. Das heißt, es ist hier ein Stamm und ich will ja auch Kapazitäten haben, dann die Menschen, die mir sich anvertraut haben, dass ich die dann auch weiter mich kümmern kann, wenn es denen dann auch mal schlecht geht oder so. Also vielleicht das nochmal für alle zur Klarstellung. Und meine Kollegin, die baut noch ein bisschen auf und ab und zu nehmen wir dann auch wieder jemanden. Das steht dann auf der Webseite. Aber meine Vision jetzt, die Bücher habe ich nicht geschrieben, um jetzt hier noch mehr Patienten zu bekommen. Ich war schon vorher, sagen wir mal, voll, ne? Sondern voll. Die Idee war, weil ich eben nicht mehr eins zu eins behandeln kann, habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich schreibe es euch auf. Ne? Ich hätte ja jetzt auch noch mal eine Schule gründen können, ganz teuer Fortbildung und nur Ärzte ausbilden, ganz geheim oder so. ist aber jetzt nicht so mein Ding, eine Schule zu gründen, das mache ich nicht. Aber dieses einfach alles aufschreiben, das konnte ich alleine einfach auch noch neben der Praxis morgens um 5 machen. Und damit habe ich jetzt natürlich erstmal einen Bedarf kreiert, der jetzt noch nicht sofort draußen Anknüpfungspunkte hat. Manno, das ist normal. Aber ich schwöre, wenn erstmal die Menschen den Bedarf nach Prävention und meinetwegen vielleicht auch ein anderes Wort als Optimierung, Schutz und Gestaltung von Gesundheit. Wir wollen nicht optimieren, wir wollen einfach nicht schlechter werden. Wir wollen die Gesundheit gestalten und dazu gehört dann, dass man Dinge optimiert. Ja, und wenn da der Bedarf größer wird, dann wird die Medizin sich ändern. Und wenn dann auch verstanden wird, vielleicht von den Kassen und der Politik, dass man damit Geld verdienen kann, warum kann man mit Gesunden nicht Geld verdienen? Die Longevity Hype-Geschichte hat es ja schon verstanden, da macht also jetzt jeder, was weiß ich, ne? Dann werden die ja vielleicht auch ihre Strategien ändern und von noch mehr Hüften vielleicht hin zu ein bisschen mehr screenen und dann eben mit Digital-Webinaren Patienten beraten, wie sie vielleicht besser, länger stoffwechseltechnisch innen drin gesund bleiben können. Also insofern war das dann eben meine Reaktion auf dieses nicht mehr das 1:1 steigern können. So wie irgendwann, wenn man 10 Kinder hat, irgendwann kann man ja gar nicht mehr, also mehr als 3 ist wirklich anspruchsvoll. Ja? So ist es mit Patienten auch, wenn man mit denen eine Beziehung behält. Das, irgendwann kann ich nicht mehr steigen. Ich bin nicht skalierbar als Ärztin. Ne? Aber die Bücher, die kann jetzt jeder lesen und dann ist die Idee bitte nicht zu mir, sondern eben vor Ort sich Verbündete suchen. Und es gibt so viele Frauen, die doch alle Wechseljahre haben. Die sind Ärztinnen, Physiotherapeutinnen, Coachinnen, Influencerinnen, Kassenmitarbeiterinnen, Politikerinnen, ne? Und darüber eben das Bewusstsein zu schaffen, dass eben im Rahmen der Wechseljahre sich Veränderungen ergeben, an denen man dann später auch Probleme entwickeln wird, kann. Und da dann früher irgendwie präventiv zu schauen, dass wir unsere inneren Organe besser beschützen. Mit Zähnen und Haut machen wir das ja auch im System. Mhm. Wobei ja jetzt das Screening wegfallen soll für die Haut, ne? Aber Zähne werden noch ein bisschen geputzt und gepflegt. Aber so wie man das, was außen ist, pflegen kann, kann man auch das, was innen drin pflegen. Man muss nur den Zugang dazu ist, ich kann das nicht sehen, Knochen. Ich muss es übers Blut und etwas Bildgebung messen. Das ist halt Inneres was anderes als Derma und Orthopädie. Ja?
Das stimmt. Ja, spannend. Und wenn wir uns jetzt als letztes spannendes Thema die Hormontherapie genauer anschauen, da wäre jetzt erstmal meine erste Frage, weil ich mir denke, dass einige vielleicht diesen Gedanken haben, warum sollen wir denn da überhaupt eingreifen? Weil es ist ja ein natürlicher Prozess, dass eben unsere Hormone abfallen oder dass die sich verändern.
Weil wir alt werden und weil der Verlust der Hormone auf dem Weg zur Alterung eine krankhafte Konsequenz, ich sag jetzt mal, hat. Nicht haben kann, sondern hat. Mhm. Und weil Dinge, die darüber entstehen, vermeidbar sind.
Zum Beispiel
Osteoporose, Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz, Haarausfall, Zahnfleischrückgang, Zahnverlust, Muskelverlust, diabetische Stoffwechselsituation. Es alles wird auch über diese Schraube mitreguliert. Mhm. Und bei Frauen reicht es meiner Ansicht nach nicht aus, nur über präventiv das Verhalten zu arbeiten, sondern wir müssen spezifischer der einzelnen Frau sagen, was sie für eine ist und wie sie dann spezifisch vorgehen kann. Und meinetwegen nutzt sie die Hormone nicht, aber wenn sie eine Osteopenie hat mit 47 und will die Hormone nicht nutzen, ganz natürlich, dann muss sie meinetwegen ihren Beruf aufgeben, keine Ahnung was, sie muss auf jeden Fall intensivst sich mit Sport und Nahrung und Nährstoffen bemühen, meinetwegen dann den Knochen zu erhalten. Das ist jetzt so wie, manche haben so eine Dynamik wie der Mann mit der Glatze. Ne? Bei manchen wird das reichen, aber ich finde auch nicht, dass jede Frau jetzt den Luxus hat, sich den ganzen Tag nur um sich selber zu kümmern.
Ja, das stimmt.
Und wenn wir das könnten, tun wir es nicht. Weil es uns Spaß macht, dass wir uns um andere kümmern. Es macht Spaß, sich zu kümmern und den ganzen Tag jetzt nur um mich und mein Wohl und so, das langweilt mich. Ne? Also ja, klar, aber so richtig Freude macht doch irgendwie sich kümmern, kreativ, miteinander, sich austauschen, bestärken, wertschätzen, was den Leuten beibringen. Ne? Also so viele Frauen sind Lehrerin, so viele Frauen sind Kindergärtnerin, so viele Frauen sind Krankenschwester und die Medizin wird auch weiblich. Das liegt uns einfach, sich zu kümmern. Ich will nichts Blödes verkaufen. Ich will mich kümmern. Ich will was hinterlassen im Sinne von die was besser machen und so. Und das, da kann ich jetzt auch nicht den ganzen Tag Sport machen und mich nur immer um mein Essen kümmern. Das langweilt mich. Ne? Ja, zum gewissen Maße schon, aber lieber nutze ich doch dann einen Trick. Ich nutze ja jetzt auch eine Brille und wir nutzen auch ein BH und wir nutzen auch Schuhe und weiche Sohlen und wir nutzen auch meinetwegen Haarfärbemittel und wir nutzen viele, ich nicht so, aber viele nutzen kosmetische Sachen, wir nutzen Zahnseide. Warum muss ich denn jetzt bei den Hormonen einfach alles den natürlichen Verlauf lassen? Ich finde das total bekloppt. Erst recht jetzt mit dem Wissen, was das für eine internistische Auswirkung hat. Und wenn ich jetzt mir manche Frauen so angucke, weiß ich einfach, was alles hätte ich anders gemacht, wenn ich nur diese Frau mit dem Wissen von heute vor 40 Jahren kennengelernt hätte. So, man kann wahnsinnig viel gestalten und das ist einfach in der Inneren nicht bewusst. Man wartet und wartet, bis die Zahl so ist, dass lange, lange, lange dann die Zahl krank gewirkt hat und dann geht was kaputt und dann wird gehandelt. In der Zahnmedizin wäre das so, wir handeln in der Inneren erst, wenn der Zahn ausfällt oder davor ist auszufallen. Wir kümmern uns nicht ums Zahnfleisch, wir putzen zwar Zähne, aber auch nicht so richtig und ein bisschen durcheinander und so. Keiner hat einen Plan, weil du siehst ja jetzt auch nicht innen drin deine Zähne. Du siehst jetzt deine Nieren nicht, du weißt nicht deine Leberentgiftung, du weißt auch nicht, ob du Lipo A hast, du weißt nicht, ob du eine genetische Disposition hast für eine Osteoporose, du weißt nichts.
Und warum haben aber Hormone so einen schlechten Ruf? Also ich habe jetzt den Eindruck, dass wenige Frauen Hormonersatztherapie machen. Und dass es auch eher heißt, entweder ich habe ja keine Probleme, darüber haben wir ja schon zu Beginn gesprochen, ich habe ja keine Beschwerden mit den Wechseljahren, warum sollte ich was machen? Oder dass man lieber die Beschwerden und die Symptome annimmt, weil irgendwie Hormone so einen negativen Ruf haben.
Also das mit den Hormonen, das habe ich in dem grünen Buch ziemlich ausführlich geschrieben, wie sich das so historisch entwickelt hat. Und das hat einfach was damit zu tun, dass sowohl in der hormonellen Verhütung wie auch in der Hormonersatztherapie, sagen wir mal vor 2000 und auch noch danach, sind Medikamente benutzt, die man Hormone nennt. Das sind aber keine körpereigenen Hormone, das sind Medikamente, die unsere körpereigenen Drüsen unterdrücken und auch Nebenwirkungspotenzial haben. Also in der Pille ist ein körperfremdes Gestagen, muss drin sein, sonst gibt es die Verhütungskraft nicht. Und in dieser Studie, die da 2002 die Welt hat aufschreien lassen, Women Health Studie, da haben die auch viel zu alten Frauen quasi körperfremde Sachen gegeben. Und daraus hat sich ein Riesenchaos entwickelt. Die Studienleute haben sich später entschuldigt und so. Also es ist einfach viel schiefgelaufen. Viel schiefgelaufen und zu Unrecht werden den körpereigenen Hormonen Wirkungen zugesprochen, die sie gar nicht haben. Und dieses Wissen kommt jetzt mehr und mehr auch zum Tragen und auch in der Wissenschaft wird das mehr und mehr auch gefunden. Und es bleibt immer noch so ein kleines Fragezeichen übrig. Macht jetzt die Hormonersatztherapie wirklich keinen Krebs? Meine Antwort ist nein, macht sie nicht. Aber das ist jetzt noch nicht so, dass es dafür jetzt ich jetzt den Beweis habe, dass es eine Studie gibt. Die anderen für das andere aber auch nicht. Also es gibt keine Studie mit körpereigenen Hormonen, die jetzt Krebs erzeugt. Genauso gibt es keine Studie, wo die körpereigenen Hormone jetzt keine Krebse erzeugen. Es gibt aber verschiedene Indizien, die darauf hinweisen werden. Ich glaube, dass mal rauskommen wird, dass die Hormonersatztherapie, wenn sie gut gemacht ist, eingebunden nach Labor, internistisch sozusagen eingebaut, dass das auch vor Krankheiten inklusive Krebserkrankungen schützen wird. Alles andere macht doch auch keinen Sinn, sonst wäre doch eine Frau, die 7-mal schwanger ist, die schwimmt ja in Hormonen, ne? Also meinetwegen das Östrogen, das E2 ist in der ersten Zyklushälfte, sagen wir mal 60, 70, 80, Eisprung vielleicht 300, in der Schwangerschaft 5000. Das heißt, 7-mal hintereinander, ne? Meine Oma mütterlicherseits, 7-mal Schwangerschaften mit 5000, wenn also wirklich Hormone böse wären, dann wäre doch meine Oma nicht so alt geworden. Also insofern, das kann nicht sein, genauso wie beim Mann erforscht und gesichert ist, Testosteron macht kein Prostatakarzinom. Es ist nur so, dass wenn der Mann ein Prostatakarzinom hat oder die Frau ein frisches Mammakarzinom hat mit hormonrezeptorpositivem Status, dass sie dann die Hormone nicht nutzen darf. Also es ist ein Riesenthema, aber so grundlegend ist der Hauptgrund für die totale Verängstigung und Verunsicherung einfach historisch begründet. Durch Verwechslungen, falsche Sprache, falsche Interpretation, schlechte Studie, auch Abwesenheit von guten Untersuchungen. Es ist ja jetzt erst so seit einigen Jahren der Trend, dass auch überhaupt erkannt wird, wie unterschiedlich die Frau und der Mann im Stoffwechsel funktioniert, dass die ganzen Studien, die gemacht wurden, um Pharmaka zu überprüfen, hauptsächlich mit Männern gemacht worden sind. Also die ganze Tendenz mit der Gendermedizin, Frauengesundheit, Wechseljahre. Das ist ja jetzt wirklich etwas, was aus den letzten Jahren erstmal so heraus alles so entstanden ist, wo sich jetzt auch ein Bewusstsein entwickelt, dass auch bis hin zu Frauen haben andere Symptomatik bei Herzinfarkt, aber sie sind wirklich ein anderes biologisches System und sie haben auch ein anderes Aging-Muster als die Männer, ne? Also wir leben länger, aber wir sind auch schon immer, haben wir eine schlechtere Lebensqualität, wir sind ein bisschen häufiger pflegebedürftig und wenn dann die Männer wegsterben und wir übrig bleiben, sind wir richtig pflegebedürftig. Also Frau und Mann unterscheiden sich und all dieses Wissen über unsere Hormone, den Verlauf, die Auswirkungen des Hormonverlusts, was das für die anderen Gewebestrukturen für eine Bedeutung hat, das sind alles jetzt so Erkenntnisse, die jetzt so kommen und die jetzt auch mehr und mehr erforscht werden, weil sich mehr und mehr Frauen auch dafür einsetzen in der Medizin, in der Politik, in der Gesellschaft. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn wir das gleiche Interview in 10 Jahren nochmal machen würden, das explodiert, bin ich fest von überzeugt. Wann das dann in die Krankenversorgung reinkommt, oh, das dauert, meine Güte, nochmal.
Das wissen wir nicht.
Also bis das Wissen auch mal so ankommt in den Leitlinien, das dauert zu lange. Aber okay, mal gucken. Also bis dann der Mensch in der Versorgung dann auch noch umsonst davon profitiert, keine Ahnung.
Ja. Was jetzt vielleicht noch ganz spannend wäre, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen das nochmal etwas genauer erläutern. Du hast jetzt gesprochen von den körpereigenen Hormonen. Das ist vielleicht auch manchen bekannt als bioidentische Hormone. Was genau ist denn hier der Unterschied zu den Hormonen, wie sie zum Beispiel in der Pille vorkommen? Also wie können wir uns das vorstellen? Ist das eine wirklich gut und das andere ist schlecht für uns? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das eine körpereigene ist einfach egal, woher du das bekommst, ob nun aus der Apotheke, aus der Fabrik, in einer Kapsel oder so. Es entspricht einfach die Formel ganz genau unseren chemischen Hormonstrukturen. Auch körpereigen ist auch Elteroxin. Auch zum Beispiel in den Apotheken das körpereigene Cortisol heißt leider Hydrocortison mit N am Ende. Das ist das, was der Addison-Patient bekommt oder was man geben kann, wenn jemand neben Nierencortisol schwach ist. Das sind körpereigene Hormone, ne? Also auch Estradiol, Progesteron, auch Melatonin, DHEA, Testosteron. Das sind die Hormone, mit denen unser Körper quasi ganz normal natürlich arbeitet, wenn er quasi Zustände auch gestalten und verändern will. Bestes Beispiel Pubertät. Wie also dann ein junges Kind kleiner Junge dann zu einem großen Mann wird oder eine kleine süße, ein kleines Mädchen dann zu einer großen Frau wird, die dann auch weiter wieder dann Kinder bekommt. Das machen Hormone, meinetwegen auch Schwangerschaft, Wachsen, Haare, all das gestalten Hormone. Jetzt hat die Pharmaindustrie natürlich diese Kraft der Hormone erkannt und diese Hormone haben eben eher so eine sonnenhafte, multifaktorielle Wirkung. Also kein Hormon hat eine Wirkung, sondern jedes Hormon wirkt auf ein anderes Gewebe unterschiedlich. Also E2 auf die Haut, E2 auf die Nase, E2 aufs Herz, auf die Gefäße, führt dann zu einem unterschiedlichen Zustand. Und die Forscher damals haben sich halt überlegt, wie die Pille, ne? Wie machen wir das jetzt so, dass die Frau meinetwegen auch unabhängig Sex haben kann, ohne ein Kind zu bekommen? Und dann haben sie sich das Progesteron genommen, also unser auch Progestere, Schwangerschaftshormon, ne? Und haben das quasi, das ist so eine Formel, so verschiedene Ecke, ich glaube 6 Ecke, 5 Ecke und dann sind da immer so Gruppen dran und dann nimmt man einfach was weg, verändert die Struktur ein bisschen und dann hat man zum Beispiel, wenn man dann ein körperfremdes Gestagen herstellt, hat man sehr viel Kraft in diese verhütende Wirkung, meinetwegen Ovarien unterdrückend und dann aber eben keine knochenaufbauende antihistaminige Kraft mehr und tatsächlich die Ovarien und die körpereigenen Funktionen werden unterdrückt und dann gibt es keinen Eisprung mehr und dann kann sie nicht mehr schwanger werden, weil der Körper in Wahrheit denkt, er ist schwanger mit dem fremden Gestagen. Zum Beispiel auch ein Beispiel für was Fremdes ist, alle kennen Cortison, meinetwegen Prednisolon, das ist einfach auch nur eine Abwandlung, die tausendfach oder viel, viel stärker antientzündlich wirkt wie unser körpereigenes Cortisol oder in der Apotheke Hydrocortison. Auch die Stoffe, die man benutzt bei zum Beispiel metastasiertem Prostatakarzinom, da gibt man Medikamente, die das Testosteron der Männer blockieren, total blockieren. Oder auch bei der Frau, Zustand nach Hormonrezeptor Brustkrebs, auch da gibt es dann, man nennt das dann auch mal Hormontherapie. Nee, es ist in Wahrheit eine medikamentöse, körperfremde Antihormontherapie. Also das ist so der Sprachgebrauch. Ich sage jetzt nicht mehr Hormonspirale, sondern zur Mirena meinetwegen Medikamenten enthaltende Hormonunterdrückungsspirale. Das wäre korrekt. Und die Pille ist eben auch ein körperfremdes Hormonderivat, ovarienunterdrückendes Medikament. Es ist nicht ein Hormon. Man nennt das hormonelle Verhütung im Sinne von, man macht was, um über die Hormone zu arbeiten, im Gegensatz zur operativen Verhütung, wo man sterilisiert. Also man sagt Beta-Blocker und das sind dann Medikamente, die die Beta-Rezeptoren blocken. Also man beschreibt in dem Wort, so wie das Medikament wirkt, also die hormonelle Verhütung, damit meint man Medikamente, die die Hormone verändern, sodass wir nicht schwanger werden können. Und die haben Nebenwirkungspotenzial. Und meinetwegen, die Pille ist in den 60er entworfen, immer weiterentwickelt. Also diese Derivate, diese körperfremden Pillenmedikamente, die waren wahnsinnig stark am Anfang, ne? Und sowas hat man dann auch in dieser Studie benutzt. Und darunter gab es dann mehr Brustkrebs und auch Thrombosen und sowas. Also vor allen Dingen die körperfremden bösen Gestagene. Die haben aber jetzt, das sind auch nicht die Dinge, die heute in der Pille drin sind oder in der Gestagenspirale, ne? Das ist auch alles besser geworden. Das heißt also, wenn mal eine Frau, natürlich soll die Frau auch vielleicht mal in jungen Jahren etwas verhüten dürfen. Man kann ja auch sich den Nuva, also den so einen Vaginalring nutzen. Aber Fakt ist, wenn Frau verhüten will, geht das jetzt nicht natürlich, wenn man Chemie benutzen will. Es geht jetzt nicht mit Progesteron, können wir nicht verhüten. Na, also insofern darüber ist, es ist Wortverwirrung. Es ist nicht korrekte Bezeichnung der Instrumente, die dann geschluckt worden sind. Auch die Pille wird so, manchmal früher in der Praxis, da habe ich gefragt, was nehmen Sie denn? Dann haben die mir die Pille als Medikament gar nicht genannt, weil die dachten, ja, das gilt ja nicht als Medikament. Ne? Ich so, Schluck. So wie, als würde man mir Rauchen nicht erzählen. Ja? Mhm. Also, ich sehe das dann aber im Blut. Ich sehe, ob die Frau die Pille nimmt oder nicht. Das führt zu unnatürlichen Veränderungen im Stoffwechsel. Ne? Also Zink, Kupfer verschiebt sich. Kupfer ist hoch, Zink ist niedrig, das SHGB geht hoch. Also man kann auch sehen, ob die Frau eine Verhütung oral vor allen Dingen nimmt oder nicht. Aber daher kommt das. Insofern würde ich gerne, wenn jemand Sorge hat, bitte, dann übertrag doch diese Sorge auf die Pille, aber eben nicht auf die körpereigenen Hormone, auch nicht auf L-Tyroxin. Das wird auch dann ein anderer Begriff, Verwirrung ist, synthetisch. Natürlich wird das jetzt synthetisch hergestellt, im Sinne von im Labor künstlich hergestellt. Auch Progesteron entsteht aus irgendeinem Vorläufer, selbst wenn es die Jamswurzel ist, das wächst nicht einfach am Baum. Man muss das herstellen. Und trotzdem ist das Hergestellte dann besser als nichts, schwingt vielleicht nicht so wie unser natürliches Hormon, aber es ist die gleiche Formel und sie besetzt den Rezeptor und sie sorgt dafür, dass dann in dem Geschehen aus dem Rezeptor dann die Reaktion folgt, die auch unser körpereigenes Hormon aus unserer eigenen Drüse machen würde.
Mhm. Ja, spannend.
Ist das nützlich?
Ist nützlich, ja. Und wenn wir jetzt eben über dieses Thema Wechseljahre und dann die Hormonersatztherapie mit den körpereigenen Hormonen sprechen, da würde ich jetzt mal behaupten, das sollte man nicht einfach alleine angehen, sondern hier brauche ich natürlich irgendwie jemanden, der mich da betreut, begleitet, mir da die korrekte Dosierung etc. empfiehlt. Wo kann ich denn da jetzt hingehen? Gehe ich da einfach zum Gynäkologen oder suche ich mir da auch einen funktionellen Mediziner oder wer wäre hier der richtige Ansprechpartner?
Also tatsächlich ist ja in der Gynäkologie die Hormonersatztherapie mit den körpereigenen Hormonen auch der Standard. Das heißt, es ist wirklich seit 10 Jahren, würde ich sagen, werden jetzt auch nicht mehr die körperfremden Sachen gegeben. Also misstrauisch sollte man werden, wenn der oder die Gynäkologin dann zur Hormonersatztherapie eine Tablette gibt, wo beide Sachen drin sind, dann ist das sowas wie die Pille. Das ist dann nicht körpereigen, sondern das körpereigen ist immer Östrogen als ein Gel und Progesteron ist Progesteron, das steht dann da auch drauf und das ist eine Kapsel, die man oral zur Nacht nimmt. Und das ist im Prinzip erstmal per se eine Kassenleistung. Das heißt, die Frauenärzte verordnen diese beiden Hormone, jetzt kommt es aber, nicht so präventiv, wie ich das jetzt hier mit dir besprochen habe, sondern nur kurativ, wenn die Frau wirklich auch klimakterisch leidet. Das heißt, wenn sie schwitzt und nicht schläft und wirklich typisch klimakterisch leidet, kann diese Frau zur Frauenärztin gehen und die Hormonersatztherapie und sich über die Hormonersatztherapie erstmal vielleicht beraten lassen. Jetzt ist es allerdings tatsächlich auch so, dass es gibt noch immer viele Frauenarztpraxen, wo per se der Arzt, die Ärztin die Hormone nicht geben möchte. Aus der traumatisierten Erfahrung heraus und vielleicht auch noch in dem Glauben, dass man der Frau schaden würde, wenn sie die Hormone nimmt. Das ist wirklich noch so. Das heißt, es kann sein, dass wenn man das wirklich will und man leidet und hat typische Beschwerden, ist das eine Kassenleistung. Und das kann sein, dass man dann 2, 3 Praxen, auch gynäkologische Praxen, durcharbeiten muss. Die Hausärzte sind noch nicht so weit, das zu verordnen. Was die Hausärzte vielleicht verordnen, vor allen Dingen vielleicht auch die Urologen, ist das vaginale Östrogen, das Estriol. Also wenn die Schleimhaut trocken ist, die Blase schwach ist, dann kann auch der Hausarzt, die Hausärztin, das ist aber ist auch wie so eine Glaubenssache. Ne? Wenn die Ärztin das nicht weiß und nicht glaubt und nicht will und Angst hat, verordnet sie es nicht. Aber die Urologen, die wissen, finde ich, schon sehr viel, vor allen Dingen Frauen-Urologinnen wissen sehr viel schon, wie wichtig zum Beispiel zum Vermeiden der Blaseninfektion, Urosepsis der älteren Frau diese Östrogenisierung der Scheide ist. Das kann man auch noch mit 70 machen, das kann man auch machen, wenn man Brustkrebs hat oder hatte. Das ist erforscht und sicher, also man kann Firmen nutzen, die das E3 beinhalten, als Zäpfchen, als Creme, um damit lokal die Schleimhaut der Scheide zu östrogenisieren. Und das wirkt sich dann eben auch aus auf Blase und auch in Wahrheit auch auf Darm. Also so, das Problem ist, wenn die Frau jetzt einfach nur ein bisschen Schmerzen oder Schlafstörungen hat und das auch so sagen würde, eigentlich will ich nicht, dann sagt sehr schnell die Ärztin, ja, dann nicht. Also Es ist noch schwierig, aber per se ist erstmal die Hormonersatztherapie mit E2 Transdermal und Progesteronkapseln eine Kassenleistung. Diese Sachen gibt es ganz normal auf rotem Rezept aus der Apotheke, wenn denn die Frau einen klimakterischen Leidensdruck hat und meinetwegen auch die Blutung noch nicht so lange her ist. Mhm. Also am besten geht die Frau hin, meinetwegen, wenn sie merkt, die Blutung wird seltener und sie hat vielleicht auch schon Auswirkungen und wartet jetzt nicht, ob sie es 10 Jahre lang ohne Hormone schafft, weil wenn die letzte Regel, sagen wir mal, mit 50 war und sie dann mit 60 zur Frauenärztin geht, dann sagt die, nein, ist jetzt zu spät, das Window of Opportunity hat sich jetzt geschlossen und es bringt nichts mehr. Das sehe ich anders. Also für mich gibt es jetzt erstmal per se keine Altersbeschränkung, weil als Internistin gehe ich ja immer hin und rechne hin zur 90, bei den Gesunden vielleicht auch zur 100 und gucke, was ich alles Schönes machen kann, um innen drin zu schützen. Aber vielleicht jetzt mal erstmal für alle in den 40ern und für alle Anfang 50, wenn sie nicht mehr so bluten, ist die Frauenärztin der erste Ansprechpartner. Die Deutsche Gesellschaft für Menopause ist auch sehr, sehr fleißig, hat eine fleißige Präsidentin, die sich sehr, Frau Dr. Schaudig, hat auch Podcasts, Bücher geschrieben, wo man sich belesen kann. Ich würde mich belesen, um dann auch die richtigen Argumente zu nutzen, um auch vielleicht zu erforschen, welche Symptome habe ich denn, was ich dann der Ärztin schildern könnte. Ganz wichtig, das ist jetzt auch ein Trick vielleicht ist, wenn in der Familie die Osteoporose da ist oder die Frau wirklich zart ist und schlank und sehr dünn und sehr leicht und vielleicht auch einfach, selbst wenn sie etwas kräftiger ist, wissen ist, was ist denn mit meinen Knochen? Was geschickt ist, ist, man geht zur Knochendichtemessung und wenn da eine Osteopenie ist, ist das auch für die Frauenärztin ein Argument für die Hormonersatztherapie. Also das lernen die auch, dass die Osteoporose und dass der Wegfall von Östrogen ein wichtiger Punkt ist. Und dann wird das auch befürwortet, selbst wenn vielleicht die Frau nicht so schwitzt. Das wäre jetzt so eine und die Knochendichtemessung, das ist nicht teuer, das kostet vielleicht 40 Euro, manchmal vielleicht auch 60 Euro. Ja, von Insta weiß ich, dass der Zugang dazu in Deutschland unterschiedlich sein muss. Manche können einfach zu irgendwie einem Orthopäden gehen, der das macht. Andere machen das erst mit einer Überweisung. Also Fakt ist, das ist nicht eine Kassenleistung, wenn man so jung ist. Man muss ein bisschen kämpfen. Das habe ich aber in dem Orangenbuch alles auch nochmal aufgeschrieben, wie in Wahrheit die Strahlenbelastung ist, wie man das auch als meinetwegen HNO-Ärztin zum Beispiel überweisen könnte. Also es kann auch der Zahnarzt zum Beispiel auch anregen, ne, wenn der zum Beispiel sehen würde, dass da der Kiefer nicht gut aussieht, da hat auch Osteoporose Auswirkungen, dann sitzen die Implantate auch nicht mehr. Ne. Also es ist in dem orangenen Buch, versuche ich den Frauen zu ermöglichen, selber ihr Risiko einschätzen zu können, ob sie bedroht sind, Osteoporose zu bekommen, ob sie bedroht sind oder ein erhöhtes Risiko haben, Arteriosklerose zu bekommen, sodass sie dann eben mit ihren Ärzten im System in den Kontakt gehen können. Vielleicht kaufen sie sich die Diagnostik, aber wenn man dann Blut- und Bildgebung hat, gilt man dann auch im System, wenn diese Befunde nicht tippitoppi sind. Und wenn jetzt der Knochen super ist und alle vaskulären Risikofaktoren auch nicht da sind, ja, dann muss vielleicht auch gar nicht die Hormone sein. Wobei, ich bin misstrauisch und ich würde wirklich gucken, stimmt denn das auch? Und gibt es nicht doch irgendwas, wo ich sehe, dass der Körper traurig ist? Mhm. Na, also, und trotzdem, ich will weich sein, ich will trotzdem aber ein Perspektivwechsel unterstützen und deswegen muss ich provozieren und sagen, alle Frauen sollen die Möglichkeit haben und dann gibt es ein paar Kontraindikationen, frisches Mama-CA, Rezeptor positiv, meinetwegen Supermonster, Myome, irgendwelche komischen Endometrium-Prozesse, aber auch dafür würde es Lösungen geben. Es gibt immer Lösungen. Auch die Frauen mit Zuschauern nach Brustkrebs, die müssen auch noch mal ganz anders betrachtet werden. Die leben ja heute auch noch lange, lange, 10, 20, 30, 40, 50 Jahre weiter. Und auch die muss man, finde ich, man muss sich kümmern und aktiv, wenn man denen die Hormone nicht erlaubt, was ich glaube, was irgendwann als ein Fehler sich rausstellen wird, dass man das jeder so pauschal verbietet, muss man sich Alternativen überlegen. Man muss gucken, Knochendichte, macht man vielleicht doch mal eine Bisphosphonat-Infusion. Nein, nicht Angst haben vor Osteoporose. Lässt man sie auch irgendwo sporteln? Bringt man denen bei, wie das geht mit den Muskeln, je nach Hüfte und LWS-Befund? Was ist mit Vitamin D, dass man das richtig einstellt und nicht so pauschal alles nur macht? Ne? Also ich würde mir wünschen, ein aktiveres System, was wirklich individuell jede einzelne Frau, auch den Mann, aber auch vor allen Dingen die Frau abholt und dann eben in die Alterung begleitet und irgendwie auch berät. Und dann würde die, glaube ich, auch mehr mitmachen, wenn es darum geht, gewisse Verhaltensänderungen, sagen wir mal, zu etablieren.
Ja, ja, denke ich auch. Ja, ich würde sagen, da war heute jede Menge Input für unsere Zuhörerinnen drin. Also ich konnte einiges lernen und ich gehe davon aus, unsere Zuhörerinnen auch. Vielleicht magst du uns abschließend noch sagen, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo kann man vielleicht auch deine Bücher finden, über die du jetzt gesprochen hast? Für alle, die sich jetzt vielleicht bei Rot, Blau bzw. Orange, Blau, Grün angesprochen gefühlt haben, wo können wir dich finden?
Also die Bücher gibt es tatsächlich, die sind im Trias Verlag erschienen und die gibt es auch mittlerweile in den großen Buchhandlungen, also so Dussmann und so, da stehen die auch als Trio rum. Man kann sie online überall bestellen, man kann sie auch beim Verlag, beim Thieme Verlag bestellen. Also der Trias Verlag ist der Ratgeber von dem tollen Fachbuchverlag Thieme Verlag. Da kann man auch ein E-Book bestellen beim Thieme Verlag. Muss man meinen Namen eingeben und Orphanos und Bücher, dann findet man das. Das grüne Buch gibt es auch als Hörbuch. Das hat die Jara Blümel wunderbar besprochen und sie ist auch dran, das Orangene zu sprechen. Habe ich auch schon das Vorwort und das Dankeswort im Tonstudio besprochen. Also das kommt auch und das kann man dann über diese ganzen Plattformen da abhören. Dann bei Instagram bin ich fleißig, ne, Dr. Orphanos Böckel zusammengeschrieben und wenn jetzt Kollegen, Kolleginnen zuhören, da schreibe ich auch immer, wenn ich irgendwo auf einem Kongress bin oder so. Ich bin bei der GESAM, engagiere ich mich, das ist die German Society of Anti-Aging und Preventive Medicine und Healthy Longevity. Da ist jetzt im Juni auch der 26. Jahreskongress, da habe ich die Ehre, Tagungspräsidentin zu sein, also ich will mich engagieren oder ich engagiere mich, dass die Prävention im System vielleicht doch noch mal mehr reinkommt und vorhanden ist. Also ich fahre auch irgendwo hin und erzähle irgendwie was. Müsst ihr mal bei Insta gucken, da schreibe ich das immer hin, was ich alles so treibe. Man kann da auch sehen, mit welchen Ärztinnen vor allen Dingen, ich so hin und her Stories teile. Und vielleicht ist dann eine davon dabei, die euch gefällt, die in eurer Nähe ist. Es gibt mehr und mehr und mehr Verbündete, weil natürlich, und das hat das System nicht bedacht. Die haben gedacht, man kann euch quasi ausquetschen und auch jetzt, ne, man kann also die Menschen quälen mit immer mehr Reduktion und so. Was die nicht bedacht haben, ist, dass die ausführen, das sind nämlich wir verlassen dann das System, wenn das so Bedingungen schafft. Und tatsächlich, das ist schlimm, weil die übrig bleiben, haben dann noch mehr zu tun und ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Ne? Also insofern, es muss das System sich etwas überlegen, dass auch die dann die Medizin in die Anwendung bringen sollen zu den Menschen, auch irgendwie atmen können und ein gutes Leben haben. Ne? Also auch die jungen Ärzte in den Kliniken, das ist auch anspruchsvoll und also auch nochmal ein Thema. Aber da findet man mich. Ne? Also auf Instagram bin ich fleißig, auf Vorträgen, Kongresse, die jetzt in diesem Sinne, sagen wir mal, auch offen sind. Die Bücher, Blogs auf meiner Webseite, habe ich viele Blogs geschrieben. Ich habe auch auf meiner Webseite, habe ich so rechts so einen Button, wo ich alle Medienbeiträge, die ich so verlinken kann, meinetwegen, wenn dein Beitrag irgendwann offen ist, dann sammle ich das alles, auch was alles in den Medien schon irgendwo schriftlich ich verzapft habe oder verzapft worden ist, kann man da einsehen. Also kann man schon ziemlich viel finden und sehr viel Interviews habe ich auch schon geführt mit unterschiedlichen Partnern. Das finde ich auch immer super spannend. Ist das eine Frau? Ist das ein Mann? Ist das ein Arzt, ein Coach, eine Ernährungsfachfrau, jung, alt? Ne? Also das finde ich auch immer sehr interessant. Und insofern ist da auch für jeden etwas dabei, würde ich sagen.
Perfekt, vielen Dank. Und damit kommen wir jetzt zu meinen drei abschließenden Fragen. Die bekommt jeder Gast bei mir. Gerne einfach ganz spontan antworten, was dir als erstes einfällt. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Nährstoff- und Hormontherapie. Und natürlich mein Mann und meine Tochter.
Sehr schön. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Also privat würde ich schon sagen, die Mutterschaft war bewusstseinserweiternd und beruflich schon diese Entwicklung von der Klinik über Praxis jetzt hin zu diesem Bücherschreiben. Also das mit den Büchern ist fast sowas gewesen tatsächlich wie Kinder gebären. Mhm. Also dieses Gebären ist schon irgendwie was, das haben wir Frauen ja einfach und das haben die Männer nicht. Das ist was, dass wir was gebären können. Und das Grüne war so ein dickes erstes Kind, das Blaue war so ein kleines Ömmelchen und das Orangene war Zwillinge. Also ich habe jetzt nur eine Schwangerschaftserfahrung, ne? Aber so fühlt sich das an. Also das würde ich schon sagen, ist interessant. Auch Instagram ist ehrlich gesagt interessant. Ne? Das ist nicht nur doof, sondern das ist wirklich eine Möglichkeit, in Austausch zu kommen mit so vielen Menschen, die man ja so nie sehen würde, und darüber entstehen auch analoge Freundschaften auch. Ne? Also das muss ich sagen, finde ich auch alles interessant. So vielleicht.
Definitiv sehe ich ganz genauso. Also ich habe auch über Social Media teilweise sehr enge Freundschaften, und was ich zum Beispiel aber auch an diesem Podcast liebe, mit was für Menschen, mit was für Experten ich ins Gespräch komme. Mhm. Ich hätte ja, selbst wenn ich jetzt einen Termin bei dir hätte, ich hätte ja nie die Möglichkeit, dir so viele Fragen zu stellen und so viel zu erfahren. Ja. Also das finde ich auch richtig toll. Meine letzte Frage ist, wenn du jetzt der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Ja, schon sich zu bilden vielleicht, Gesundheitsbildung, sich wirklich Wissen anzueignen, was innen drin abgeht. Da ist die Unwissenheit groß, und Frau Ängste ablegen und Männer neugieriger sein. Früher neugieriger sein. Und dann Männer, die können da was gewinnen, und Frauen können wirklich Sicherheit bekommen.
Ja, sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und all das Wissen und die Infos, die du hier heute mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank auch für die ganze Arbeit, die du dir gemacht hast. Du hast ja wirklich dich exzellent ausgiebigst vorbereitet. Das waren ganz tolle Fragen. Hut ab und für die Möglichkeit, hier über deine meinetwegen auch, glaube ich, sehr große Community nochmal dieses, würde ich sagen, gesunde Wissen verbreiten zu können.
Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.